do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute jetzt schon zum 121. Mal. Das ist der absolute Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert. Ich zumindest amüsiere mich während den Aufnahmen hier immer prächtig. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich hoffe, dass mein auch heute wieder virtuelles Gegenüber sich mindestens genauso sehr amüsiert, wenn wir hier über Basketball philosophieren und diskutieren und quatschen. Das ist natürlich auch heute mal wieder Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen, kann man endlich mal wieder so richtig sagen. Wir beiden alten, nee, Langschläfer will ich nicht sagen, du stehst ja trotzdem immer früh auf, aber ich glaube, so früh die Aufnahme begonnen haben wir schon ein Weilchen nicht mehr.
Ja. Und das machen wir auch nicht wirklich freiwillig. Ich habe heute noch eine ganze Menge vor den Tag über, weshalb ich dich jetzt gefragt habe, gestern, vorgestern, ob du ausnahmsweise mal damit fein wärst, wenn wir ein wenig eher aufnehmen. Und zu meiner großen Überraschung und Begeisterung hast du gesagt, ey, so früh wie du willst, um 8:30 Uhr. Ich sag, na, so früh müssen wir jetzt auch nicht starten. Lass uns um 9 anfangen. Und jetzt haben wir uns hier um 9 zusammengefunden in aller Herrgotts. Früher, der Holy ist kaltgestellt und am Start hier, wenn wir schon zu so einer Uhrzeit aufnehmen. Vor allem alle normalen Arbeitstätigen denken sich gerade so die Wichser jammern hier rum, wenn sie um 9 hier anfangen müssen zu arbeiten früh. Nein, Spaß beiseite.
Um 9:10 Uhr hatten wir früher schon die erste große Pause in der Schule. Das muss ich mal einer vorstellen.
Ja, nach der zweiten Stunde.
Genau.
Von 7:30 Uhr bis 8:15 Uhr und dann von 8:25 Uhr bis 9:10 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber, long story short, einen wunderschönen guten Morgen heute mal im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe sehr, sehr Bock auf die Aufnahme. Sehr, sehr schönes Thema, was wir uns da überlegt haben. Aber bevor wir damit anfangen, zuerst wie immer die Frage an dich. Wie geht's dir, mein Bester?
Mir geht's gut. Die Frauenfeld-Saga nähert sich ihrem Ende. Das Line-Up ist endlich draußen. Kleiner Spoiler schon mal, weil wir haben gerade in der Vorbesprechung gesagt, lass uns vielleicht den Festival-Talk diesmal auf das Ende der Folge verschieben. Wenn wir Zeit haben, wenn wir Lust haben, dann quatschen wir da nachher noch ein paar Minuten drüber. Nicht, dass sich die Leute, die das vielleicht ja auch überhaupt nicht interessiert, ein Großteil vielleicht sogar, sich gefühlt jede Folge hier erstmal 5 bis 10 Minuten Festival-Talk sich durchquälen müssen mit der metaphorischen Machete. Das war eine sogenannte Alliteration, wo wir gerade beim Thema Schule waren. Aber ich kann schon mal spoilern, ich bin zufrieden, ich bin sehr gehypt, mir geht's gut. Ich habe sehr, sehr harte Wochen vor mir, weil ich am 31.03. meine Masterarbeit endlich abgeben darf, muss, möchte. Aber ich gehe motiviert und voller Tatendrang, nicht nur in die nächsten Wochen, sondern natürlich auch in die heutige Aufnahme. Wie sieht's bei dir aus? Wie geht's dir?
Ja, wunderbar. Ich sag dir genau das Gleiche, was ich dir Montag, als wir unsere Supporter-Folge angefangen haben, aufzunehmen. Luka Doncic und LeBron James spielen bei meinem Lieblingsteam. Die Frage, wie es mir geht, erübrigt sich aktuell. Und auch heute Morgen bin ich wieder mit einem Smile on my face aufgewacht, weil LeBron und Luka beide dominiert haben gegen die Pelicans, die Lakers ihren 7. Sieg in Folge einfahren konnten. Beide über 30 gescored. Das entwickelt sich langsam hin zu einem meiner Hot Takes von unserer vorletzten Supporter-Folge, wo ich gesagt habe, die beiden werden diese Saison noch beide über 40 droppen. Heute Nacht zumindest mal beide über 30 gedroppt. Also wir nähern uns dem Ganzen an. LeBron noch einen Meilenstein erreicht, und zwar 50.000 Punkte. Heute Nacht nicht gemacht, aber seinen 50.000. Punkt gemacht. Regular Season und Playoffs zusammen. Versteht sich von selbst, dass das die meisten NBA-History sind. Also mir geht's wunderbar. Solange es LeBron gut geht und meinen Lakers gut geht, geht's mir auch gut.
Ja, ich glaube, Mavericks-Fans auf der anderen Seite der Medaille. Ich habe 2 bei uns in der Fantasy-Liga. Die Gebrüder DeSantis. Da sieht's nicht ganz so schön aus mit der Gemütslage, die jetzt wirklich eine wahnsinnige Seuche abbekommen haben.
Was eine ganz schöne Überleitung zu meiner Headline ist. ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen. Aber meine Headline lautet: Mavericks-Fans, ja, wie geht's euch? Beziehungsweise auch das eine Frage, ähnlich wie es mir aktuell geht, die sich erübrigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Mavericks-Fans gerade gut geht. Ich habe eine Timeline der Events in Dallas seit dem 1. Februar 2025, den wir ja beide zusammen noch in San Francisco verbracht haben, ohne zu ahnen in unserem letzten Abend dort, was da hereinbrechen sollte in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen und Monaten mittlerweile.
Als du gerade gesagt hast, ich habe eine Timeline, in der das war so 22. November 1963. Entschuldigung.
Alles gut. 1. Februar 2025, die Dallas Mavericks traden Luka Doncic zu den Lakers. 2. Februar ist die erste und bisher einzige Pressekonferenz von Nico Harrison. Das war ja nicht mal eine richtige PK, sondern das war die Pregame-obligatorische Pressekonferenz von Jason Kidd, wo Nico Harrison 5 Minuten auch mal mit am Start war und sich 3 Fragen gestellt hat und dann gesagt hat, okay, ciao, wir sehen uns. Und seitdem auch jegliches Wort mit irgendwelchen Presseleuten, ja, verweigert und vermieden. 4. Februar, Luka introduced by the Lakers. 4. Februar, die Mavericks traden Quentin Grimes zu den 76ers. Sehr wahrscheinlich, um ihn langfristig nicht bezahlen zu müssen. Grimes mittlerweile 44 auch mal gedroppt, aber dazu komme ich noch später in diesem berüchtigten Zeitstrahl. 7. Februar, die Mavericks introducen Anthony Davis. 8. Februar, Anthony Davis gibt sein Debüt, dominiert in Hälfte 1 und verletzt sich dann. 9. Februar, Dirk Nowitzki ist in LA bei Luka Doncic's Debüt am Start und twittert danach auch darüber. Es wird gebunkelt, um auch vielleicht hier eine kleine Message zu senden. 9. Februar, Mavericks-Fans werden ejected in Dallas, in der Arena, beispielsweise für Sachen wie Gesänge oder generell zu sagen Fire. Nico, 12. Februar, 3 Tage später, MSU-Studenten chanten Fire Nico, während Nico Harrison in Attendance ist. 15. Februar, ganz anderes Thema, aber auch kein gutes Thema. Mavericks Assistant Daryl Armstrong ist festgenommen worden wegen Aggravated Assault. Das haben sicherlich auch relativ viele mitbekommen. Ja, auch eine sehr, sehr kuriose Geschichte. 21. Februar, also 6 Tage später, ist dieses Mavericks Musikvideo, was da in vor einem Spiel oder in einer Auszeit, ich weiß nicht mehr, läuft. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wo Luka Doncic so rausgecuttet wurde. Hast du, das war irgendwie vor so, also Luka hat irgendwie so einen Pass gespielt zu Klay Thompson und dann haben die da irgendwie Luka dann so mit so einem schwarzen, ja, so schwarzen Hintergrund so überlappt, dass quasi Luka nicht in diesem Musikvideo drin aufgetaucht ist, was auch sehr, sehr wild ist. Generell in Dallas hat man jegliche Erinnerungen an Luka versucht zu erasen anscheinend, warum auch immer. 21. Februar, also der gleiche Tag, Dirk Nowitzki redet zum ersten Mal öffentlich über die ganze Luka-Situation, spricht unter anderem darüber, wie weird das alles ist. 25. Februar, Luka gibt sein Debüt gegen Dallas und führt die Lakers zu einem Sieg mit dem Triple-Double. 28. Februar, neue Luka-Murals in Dallas zu finden. 1. März, habe ich gerade angesprochen, Quentin Grimes droppt 44 Punkte für die 76ers. Auch das sicherlich jetzt nicht das Schlimmste, was Mavs-Fans in den letzten 2 Monaten passiert ist, aber das ist dann noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Also, dir geht's schon schlecht genug wegen der ganzen Luka-Sache und weil Davis verletzt ist und weil viele, viele der anderen Mitspieler ja auch verletzt sind. Und dann droppt einfach der Spieler, den man abgegeben hat, ohne wirklich auch großen Gegenwert dafür zu bekommen, 44 Punkte. 3. März, die Mavericks erhöhen ihre Season-Ticket-Preise einfach mal um 8%. Also Dallas-Fans fühlen sich eh schon veralbert in letzter Zeit und dann kriegt man eine E-Mail, wo dann drin steht, ey, wer Bock hat, nächstes Jahr wieder sich ein Season-Ticket zu holen. Das ist der Preis und es ist einfach 8% höher. 3. März, also vorgestern, Kyrie Irving verletzt sich am Knie, hat da Tränen in den Augen, als er beide Freiwürfe verwandelt, verlässt dann das Game und ist einen Tag später, also am 4. März, gestern diagnostiziert worden mit einem torn ACL im linken Knie, wird daraufhin nicht mehr zurückkehren in dieser aktuell laufenden 2024/25er Saison. Mittlerweile hat man auch gehört, dass Anthony Davis womöglich in dieser Saison daraufhin jetzt nicht noch einmal zurückkommen wird. Wir reden hier über eine Stretch vom 1. Februar bis heute, dem 5. März. Das war noch nicht mal ansatzweise alles, was passiert ist in dieser Zeit. Das sind 33 Tage mit einer Hiobsbotschaft nach der anderen, einem Skandal gefühlt nach dem anderen. Jeden Tag müssen Mavericks-Fans hier mehr einstecken. Und das tut mir einfach, tut mir leid, bei all der Freude, dass Luca ein Laker ist und bei, so sehr ich das genieße, auch heute Nacht sah er wieder fantastisch aus, er spielt immer besser von Tag zu Tag, nimmt doch immer mehr ab, tut alles weh, wenn man sich so ein bisschen reinversetzt, was Mavericks-Fans da gerade durchmachen müssen.
Also die Geschichte mit den Tickets, der Ticketpreiserhöhung, die ist ja schon gerechtfertigt, wenn du dir überlegst, dass sie ja jetzt ein echtes Contender-Team haben. Das hatten sie ja vorher nicht. Also
genau.
Das finde ich dann schon auch folgerichtig, dass man da mehr Geld verlangt von den Fans. Ja, viel zu sagen dazu habe ich nicht. Ist ein absoluter Horrormonat. War das? Das war hundertprozentig fake. Diese Injury-Report-Auflistung, diese Fernsehgrafik, wo dann Nico Harrison mit Brain Damage mit aufgelistet wurde. Das war, ich habe es einmal kurz gesehen, habe sofort als Fake-Account, Fake-Profil irgendwie abgestempelt. Oder
ja, hundertprozentig. Das ist wieder bestimmt irgendwie Central oder so gewesen.
Ja, sowas.
Ja, ja.
So wie die Thank You Nico-Shirts, die angeblich ausgeteilt wurden von den Lakers. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Verärgerung über oder in Richtung von Harrison immer noch wahnsinnig hoch ist. Es ist sehr, sehr schade, was da in Dallas alles so abgelaufen ist. Wir werden sehen, vielleicht wird uns die kurzfristige Zukunft alle Lügen strafen und es wird zumindest dieses kleine Türchen ins Paralleluniversum geben, dass Luka Doncic wirklich sich erweist als ein Spieler, mit dem man keine Championship gewinnen kann, dass das Kyrie Irving, Anthony Davis Duo, wenn sie dann beide wieder genesen sind, hoffentlich zu Beginn der kommenden Saison spätestens. Ja, das, also vielleicht. Aber ich glaube, ein guter Outcome für die Dallas Mavericks ist jetzt durch die Ereignisse, die du gerade schön skizziert hast, selbst seit dem Luka-Trade in den letzten Monaten, deutlich, deutlich unwahrscheinlicher geworden. Nochmal deutlich unwahrscheinlich.
Jo, bevor es gleich weitergeht mit der Folge, du kennst es auch, viele von euch kennen es wahrscheinlich auch, man schaut sich ein NBA-Spiel im Fernsehen an und will sich dabei irgendwie einen Snack gönnen, man will sich vielleicht generell so ein bisschen gesünder ernähren und darauf achten, was man da seinem Körper zuführt. Und haben wir da vielleicht heute was für unsere Hörerinnen und Hörer?
Da haben wir was für euch, denn ich kenne die Situation natürlich sehr gut. Ich bin gerade dabei, vermehrt auf meine Ernährung zu achten und da möchte man sich natürlich was gönnen, ohne das ganz große schlechte Gewissen. Und da ist inzwischen die Produktwelt von Koro ein treuer Begleiter auf der Couch für mich geworden. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele, unter anderem leckere Snacks. Meine persönlichen Favoriten, zum Beispiel die Linsenchips, Bio, vegan, sowas wie Zimtwaffeln, dann auch mal süßere Snacks, die aber nicht ganz so süß sind, verschiedene Riegel. Da bin ich inzwischen wirklich breit und begeistert aufgestellt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Koro-Snacks, die dir besonders gefallen?
Ja, wir haben vor Monaten von Koro richtig große Lieferungen erhalten. Das ist mittlerweile aus meinem Alltag kaum noch wegzudenken, sowohl was diese ganze Snackwelt angeht, in Sachen beispielsweise Bio-Cookie-Chocolate-Chips oder diese Himbeer-Joghurt-Balls, die ich dann einfach beim NBA-Gucken, so Sonntagabend bis vom Fernseher, guckst die NBA-Primetime an und dann einfach werden diese Himbeer-Joghurt-Balls gefüttert, das so in Richtung Snacks, aber halt auch generell beim Kochen, vegane Bolognese, Vollkornnudeln, sowas geht natürlich immer und auch dank eurem Support und weil viele von euch bestellt haben bei Koro über uns in den letzten Wochen und Monaten, hat sich Koro entschieden, die Zusammenarbeit mit dem Double Step Back Podcast fortzusetzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr feine Sache. Da bedanken wir uns auch ganz recht herzlich bei euch und arbeiten deswegen weiterhin mit Koro zusammen, was sehr, sehr cool ist.
Absolut. Und ihr merkt, in so einem kleinen Spot hier können wir einfach nur versuchen, so ein paar Produkte runterzurattern und euch an die Hand zu geben. Aber ihr seid natürlich am besten damit beraten, einfach mal selbst vorbeizuschauen. Koro.com, eine riesige Auswahl an verschiedensten Produkten. Vieles davon bio, vieles davon vegan, vieles davon in Großpackungen erhältlich, damit auch der Umwelt noch ein bisschen was Gutes getan wird und Verpackungsmüll eingespart wird. Und mit unserem Code STEPBACK, ein Wort, alles in Großbuchstaben, könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen bei Koro. Also Leute, tut euch was Gutes und was Leckeres vor allem. Tut der Umwelt ein bisschen was Gutes, tut uns ein bisschen was Gutes, indem ihr unsere Arbeit indirekt unterstützt. Ich würde sagen, das ist eine Win-Win Win-Situation. Schaut mal rein, koro.com. Wir können euch versprechen, da ist für jeden was dabei. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der heutigen Folge. Meine Headline beschäftigt sich mit etwas sehr, sehr Positivem. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich heute einem gewissen Herrn Evan Mobley ein paar Blumen geben will. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob ich die Shea 51 Punkte gegen die Rockets Performance als Headline highlighte, weil mir die sehr, sehr imponiert hat gegen die Rockets Armada an Flügelverteidigern, über die wir ja heute in der Folge auch sicherlich das ein oder andere Wort verlieren werden, gegen eine der besten Defenses der NBA. Shea mal eben locker flockig 51 Punkte rausgehauen, aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu langweilig gewesen. So nach dem Motto, wow, Shea Gilgeous-Alexander ist ein guter Scorer. Breaking News. Evan Mobley. Ich glaube, dass einige, unter anderem ein bisschen würde ich mich damit reinnehmen, gar nicht auf dem Schirm haben, was für eine krasse Saison der junge Mann spielt und was für einen riesigen Schritt er vor allem offensiv gemacht hat. Die Counting Stats, 19 Punkte, 9,3 Rebounds, 3 Assists, allesamt hochgegangen. Gut, die Rebounds, die sind im Grunde gleich geblieben, obwohl er ein bisschen weniger auf dem Feld steht als noch in der letzten Saison. 126er Offensivrating ist ein Career-High. 64% True-Shooting sind ein Career-High. Er hat sich mehr oder weniger über Nacht, will ich nicht sagen, aber über eine Offseason zu einem sehr, sehr kompletten Offensivspieler entwickelt. Klar hat er noch die ein oder andere Schwachstelle in seinem offensiven Spiel, gerade was das Post-Up-Game angeht, was die Midrange angeht. Aber er hat sich zu einem verlässlichen Dreierschützen entwickelt, mit einem Jumper, der deutlich flüssiger aussieht als noch zu Beginn seiner Karriere, jetzt in seiner vierten Saison. Er hat sein Dreiervolumen drastisch nach oben geschraubt und trifft den Dreier mit nahezu 37%. Und er ist ein Teil oder ja, wahrscheinlich der drittwichtigste und drittbeste Offensivspieler von einer historischen Offense. Die Cavaliers haben aktuell ein 124,3er Offensivrating. Das sind fast 10 Punkte über dem Ligaschnitt, der aktuell bei 114,4 liegt. Das ist historisch. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, da waren es noch plus 8,9 im Vergleich zum Ligaschnitt. Wahrscheinlich war das entweder von NBA.com oder von BKRF, das weiß ich nicht. Bei Clean the Glass könnte die Diskrepanz natürlich nochmal ein Stückchen krasser sein, wegen der Garbage Time, die rausgefiltert wird und so weiter. Aber nehmen wir mal diese fast plus 10, diese plus 9,9. Plus 8,9 waren es noch in dieser Statistik, die ich gesehen habe. Und da hieß es, dass nur die 2004er Mavericks besser waren in dieser Hinsicht. Also ein Offensivrating aufgelegt haben, das noch besser war als der damalige Liga-Durchschnitt. Und wenn wir jetzt über plus 9,9 reden, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann jetzt über die relativ zum Ligaschnitt effizienteste Offensive aller Zeiten sprechen. Evan Mobley ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil dieser Offense. Und dann haben wir noch nicht über das gesprochen, was ihn am allerstärksten macht, nämlich seine Defense. Diese Statistik hat mich absolut aus den Socken gehauen. Die Cavs an sich, das ist auch kein Geheimnis, haben eine super Defense, Platz 7, 112,2. Und wenn du dir den Kader dieser Cavaliers anguckst, dann ist auch keine Überraschung, klar, dieser Platz 7, du hast Allen, du hast Mobley, du hast ein paar weitere sehr gute Verteidiger. Ich würde behaupten, wenn du den Kader der Cavs anguckst, dann hast du an der Seite von Allen und Mobley noch zwei Spieler, die ich als wirklich sehr gute bis überragende Verteidiger bezeichnen würde. Und das sind Isaac Okoro und Dean Wade. Und dann sind noch so ein paar, die gute Verteidiger sind, gerade jetzt zum Beispiel DeAndre Hunter, der neu gekommen ist. Donovan Mitchell hat, finde ich, zeigt wieder ganz gute Leistungen defensiv. Ty Jerome ist kein super schlechter Verteidiger. Aber wenn wir uns fragen, wer sind die Top-Verteidiger der Cavaliers und wer sind die wirklich deutlich, deutlich überdurchschnittlichen Verteidiger der Cavaliers, dann bin ich bei diesen vier Namen gelandet. In den Lineups mit Mobley auf dem Feld und den anderen dreien, Okoro, Wade, Allen, nicht auf dem Feld, haben die Cavaliers ein Defensivrating von 111,9, was sogar besser ist als ihr Saisonschnitt und was Platz 6 bedeuten würde im Ligavergleich. Mit im Grunde, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, wie gesagt, die anderen Jungs, das sind jetzt nicht alles nur irgendwelche defensiven Löcher, aber im Grunde mit Evan Mobley, der mehr oder weniger im Alleingang die Defense schmeißt. Diese Lineups haben ein noch krasseres Offensivrating als dass sie das sowieso schon in der Gesamtheit haben, einfach weil du mit Mobley auf der 5 sehr viel flexibler bist offensiv, besseres Spacing hast, mehr Dinge machen kannst. Evan Mobley ist einer der ganz, ganz großen Schlüssel. Ich würde vielleicht fast sogar so weit gehen, zu sagen, der große Schlüssel von dem, was wir in Cleveland aktuell sehen, weil er an beiden Enden des Feldes unersetzlich ist, weil er auf dem besten Weg ist. Also ich denke, er muss ein Lock sein für einen All-NBA-Spot. Ich würde sogar schätzen aus dem Bauch raus, dass er im All-NBA-Second-Team landen sollte. Er wird ein Spieler sein, mit dem wir uns im Sommer, wenn wir dann unsere Top-20-Rankings, unsere neuen aufstellen, sehr, sehr ernsthaft beschäftigen müssen. Oder vielleicht ist er sogar schon ein Lock für die Top-20. Und ich habe das Gefühl, dass bei allem, worüber wir über die Cavaliers zu Recht reden, die historischen Leistungen, die sie zeigen, den Riesenschritt, den sie als Team gemacht haben, den Einfluss von Kenny Atkinson als neuem Coach, die Wiederauferstehung von Darius Garland. Ich habe das Gefühl, dass bei vielen die Entwicklung von Evan Mobley so ein bisschen unterm Radar fliegt. Und das wollte ich mit dieser Headline vielleicht bei dem einen oder anderen ändern heute.
Würdest du ihn jetzt, nach dem, was du in den letzten Wochen gesehen hast von ihm, ihn immer noch als All-Star-Reservisten mit reinnehmen?
Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil halt gleichzeitig Towns ein bisschen abgebaut hat. Aber ich bereue es jetzt nicht im Nachgang, dass ich damals zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das vorgestellt aufgenommen haben, kurz vorm All-Star-Game, da würde ich schon noch dazu stehen, dass Towns wahrscheinlich die leicht bessere Saison hatte, einfach weil er offensiv dermaßen explodiert ist und die Knicks auch sehr gut unterwegs waren. Aber es war ja damals schon ein sehr knapper Case und ich habe auch völlig verstanden, dass du da Mobley schon als Starter drin hattest. Und zum jetzigen Zeitpunkt, also wenn ich jetzt sagen müsste, die All-Star-Starter für die Saison inklusive den kompletten Februar und die ersten paar Märztage, dann muss da Mobley schon vorne mit rein. Und wie gesagt, ich denke sogar, dass man nicht an ihm vorbeikommt, wenn es ums All-NBA Second Team geht.
Ja, stimme ich absolut zu. Auf jeden Fall, da bin ich 100% bei dir. Ja, Evan Mobley muss ich jetzt gar nicht so viel hinzufügen. Wir haben sehr ausführlich schon das eine oder andere Mal in dieser Saison darüber geredet. In der Supporter-Folge haben wir ja sehr viel über Cleveland geredet, eine ganze Folge, den Cavaliers gewidmet nach ihrem überragenden Saisonstart. Und dass Evan Mobley auch in der Defense Player of the Year-Diskussion drin ist, in der Most Improved Player-Konversation irgendwo drin war, auch lange Zeit. Und wie seine Entwicklung auch uns dazu gebracht hat, das ein bisschen zu überdenken mit den Two-Big-Lineups, wo wir ja letztes Jahr gesagt haben, ey, das klappt halt wirklich in der modernen NBA so gut wie gar nicht, nur in ganz besonderen Fällen. Und dann kommen die Cavaliers ein Jahr später raus mit so einem ganz besonderen Fall, weil Evan Mobley einfach ein ganz besonderer Spieler ist. Deswegen eine sehr schöne Headline. Evan Mobley spielt ein extrem gutes Jahr. Ich hoffe, dass das auch noch etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn die Cavaliers dann auch durch die Playoffs stürmen, hoffentlich dann in den nächsten Monaten. Wollen wir anfangen? Was haben wir vor heute?
Sehr gerne, lass uns anfangen. Wir haben was Feines vor. Wir wollen uns die Defense der Lakers, die überragende Defense der Lakers in den letzten Monaten, kann man inzwischen schon sagen, und im zweiten Schritt auch so ein bisschen die Defense von dem ein oder anderen Team, vor allem von den Houston Rockets, also wenn es nach mir geht zumindest. Bin sehr gespannt, bei welchen Takes und bei welchem Pfad du gelandet bist in deiner Vorbereitung. Wollen wir ein bisschen unter die Lupe nehmen und uns als Anlass nehmen und die Frage stellen, weil eben diese besagte überragende Lakers-Defense und auch die Rockets-Defense und auch die Defense von anderen Teams, was unter anderem dazu führt, dass das Defensive Player of the Year-Rennen, seitdem Victor Wembanyama leider die Saison frühzeitig beenden musste, sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr offen ist. Und wir wollen uns die Frage stellen, ist es denn überhaupt noch eine gerechtfertigte These, dass man einen elitären defensiven Anker braucht, um eine elitäre Defense zu stellen in der modernen NBA. Das war so die Idee, mit der wir herangegangen sind. Wir haben uns jetzt nicht weiter in irgendeiner Form abgesprochen, so wie meistens nicht. Und wir werden jetzt spannend herausfinden, zu welchen Schlüssen wir gekommen sind. Lass uns doch gerne starten. Wie gesagt, das ist der Aufhänger für die heutige Folge und logischerweise würde ich dir da die ersten Worte überlassen. Die Lakers im Jahr 2025 haben sie eine Top-3-Defense in der NBA. Also das erstreckt sich auch schon. Natürlich ist da auch eine Phase mit dabei, in der Anthony Davis noch am Start war. Aber vor allem seit dem 1. Februar ist jetzt mal der Cut-off-Point der schöne, den ich mir gesucht habe, vielleicht sogar irgendwie seit Mitte Januar oder seit Ende Januar, aber seit dem 1. Februar haben sie die beste Defense in der gesamten NBA und das ist ein Zeitraum, den sie komplett ohne Anthony Davis bestritten haben. Zuerst war er verletzt, dann wurde er getradet. Was macht die Lakers Defense aktuell so überragend? Wie erklärst du dir, dass sie, obwohl sie mit den Likes of Jackson Hayes und Christian Koloko auf der 5 in Anführungszeichen überleben müssen, wie kann es sein? Wie kann es sein, Julius, dass die Lakers so überragend sind defensiv aktuell?
Ja, also starten wir mal ganz entspannt rein hier in die Nummer. Von einem Hardcore-Lakers-Fan kann natürlich jetzt nur eine Antwort kommen. Die Defense ist legit. Anthony Davis war overrated und Luka Doncic ist underrated und LeBron ist wieder All-NBA, All-Defense und die Lakers-Defense ist wirklich so gut, wie die Stats sagen. Nein, Spaß beiseite. Nüchtern betrachtet müssen wir diese Frage bzw. die Antwort auf diese Frage ein wenig aufteilen. Und zwar A, ist die Lakers Defense wirklich so gut, wie die Stats es vermuten lassen oder die Resultate bisher es vermuten lassen? Und B, wenn wir dann ermittelt haben, wie gut die Lakers Defense denn eigentlich ist, dann müssen wir darauf schauen, warum sie denn so gut ist, wie sie es ist, warum sie denn vielleicht nicht ganz so gut ist, wie man denkt oder besser ist, als man denkt, je nachdem, was die Antwort auf die erste Frage ist. Du hast es angesprochen, die Lakers haben eine Top-3-Defense in diesem Kalenderjahr, haben die beste Defense der NBA in den letzten 15 Spielen mit einem 107er Defensivrating. Auf Platz 2 in diesen letzten 15 Spielen sind die Detroit Pistons, auf Platz 4 sind die Portland Trail Blazers, auf Platz 6 sind die Brooklyn Nets. Nur um mal einzuordnen, wie schwierig es ist, sich in dieser langen Saison Stretches, die selbst länger sind als 5-6 Spiele, rauszusuchen, sich das Defensivrating anzugucken und Aussagen treffen zu wollen über die Defense. Also das ist eine ganz entscheidende, wichtige Nummer, die ich auch so gelernt habe in den letzten Jahren, weil es immer wieder Stretches gibt zwischen Ende Oktober und Mitte April, wo ein Team über 10 Spiele, über 15 Spiele, selbst über 20 Spiele ein klasse Defensive Rating hat und du siehst es auf Twitter, du siehst es in den Nachrichten, jetzt nicht in der Tagesschau, aber in den NBA-Nachrichten. Du siehst es in den News, es wird darüber geredet und du denkst dir so, hä, warum haben denn die Pistons jetzt hier die zweitbeste Defense der NBA in den letzten 15 Spielen? Oder die Blazers die viertbeste oder die Nets die sechstbeste? Weil es halt nicht nur entscheidend ist, wie gut diese Defense wirklich ist, sondern auch, was die Gegner machen. A, wie gut sind die Gegner? Und B, allen voran, wie treffen die Gegner? Und wenn wir uns angucken, wie Gegner der Lakers treffen in dieser Zeit, dann treffen die Lakers Gegner ihre Dreier im Schnitt mit 33%. Und das ist deutlich weniger, als man es erwarten sollte und erwarten darf. Das hat einen großen Einfluss darauf, dass die Lakers Defense so wenige Punkte aktuell zulässt und in letzter Zeit, dass ihre Gegner ihre Dreierwürfe schlechter treffen als erwartet.
Es sind nicht nur die Dreier übrigens. Also bei Clean in the Glass sind es sogar 32,4%, also nochmal schlechter. Mhm. Sie treffen, also die Gegner der Lakers treffen in diesem Zeitraum, dieser 1. Februar, 29% der Eckendreier, was halt absolut unheard of ist. Mhm. Sie treffen nur 40% aus der Midrange. Das ist der fünftbeste Wert für das Team in den letzten, also in diesem Zeitraum. Sie treffen nur 64% am Ring. Das ist der sechstbeste Wert, was die gegnerische Quote angeht. Also die Lakers haben wirklich durch die Bank weg, was das gegnerische Shooting angeht. Einfach auch viel Glück. Das muss man
auf jeden Fall sagen. Und gerade was die Dreier angeht, kannst du es halt nicht wirklich beeinflussen. Das ist so eine alte NBA-Weisheit, die immer wieder auch gerade während der Regular Season zutrifft. Du kannst als Defense die Dreierquote deiner Gegner relativ wenig beeinflussen. Du kannst ihr Dreiervolumen stark beeinflussen, aber nicht so wirklich die Quote. Und das ist halt der Unterschied. Also deswegen, wenn du jetzt über die sechs beste Quote oder sechs schlechteste in dem Fall Quote am Korb, die Gegner gegen sie treffen, redest, so, das kann man besser beeinflussen. Das ist besser auch langfristig zu halten und hat mehr mit dem zu tun, was die Lakers machen, als die Quote, die gegnerische Teams von Downtown gegen sie treffen. Und die Lakers erlauben viele Dreier. Ja. Und Gegner treffen wenige Dreier gegen sie. Und das hat natürlich einen riesigen Einfluss darauf. Natürlich will jetzt Lakers-Fans keine Angst machen. Klar, das wird irgendwann Regression to the Mean, das wird irgendwann wieder zurückgehen und sich anpassen langfristig. Man muss dazu sagen, die Lakers haben ihre Dreier auch nicht gut getroffen in diesem Zeitraum. Das wird auch wieder nach oben gehen und dann gleicht sich das aus. Also die Lakers sind ein gutes Team. Es ist nicht so, dass Gegner irgendwann ihre Dreier wieder besser treffen und dann sind die Lakers wieder bei 500 oder so. Die Lakers werden ihre Dreier besser treffen, Gegner werden ihre Dreier besser treffen und dann sind die Lakers immer noch ein gutes Team und werden immer noch viele Spiele gewinnen und alles ist gut, aber sie werden halt dann nicht mehr die beste NBA-Defense seit Anfang Februar haben und das gleiche gilt auch für Detroit und Portland und die Brooklyn Nets. Die Thunder haben die 8 beste Defense der NBA in Anführungszeichen nur in dieser Zeit und sind aber die beste Defense der NBA in dieser Saison. Die Celtics haben die 7 beste, sehr wahrscheinlich die 2. beste NBA-Defense in dieser Saison, die es generell in der NBA gibt. Also es wird immer Phasen geben. Und man muss natürlich auch zusammen, die Lakers haben jetzt nicht gegen die allerbesten Gegner gespielt. Sie hatten eine relativ leichte Stretch jetzt den Februar über. Sie haben gegen viele Teams gespielt, die jetzt nicht unbedingt so gut waren. Und deswegen ist auch das etwas, was sich noch ändert. Die Lakers haben jetzt, glaube ich, die viertschwierigste Stretch, den viertschwersten remaining Schedule bis zum Saisonende. Und wenn man das dann kombiniert mit dem Fakt, dass Teams wahrscheinlich wieder besser treffen gegen sie, dann wird es mit diesem Defensivrating auch sich wieder mehr anpassen an das, was zu erwarten ist.
Einmal noch kurz zu der Wurfquotengeschichte. Das lässt sich sehr, sehr schön veranschaulichen, gerade nicht nur für die Lakers, sondern generell für die Teams, die du gerade genannt hast. Clean in the Glass, habe ich auch schon mal hier gesagt, im Podcast hat die sogenannte Location Effective Field Goal Percentage. Das ist die Wurfquote, wenn wir davon ausgehen, dass die Gegner von allen Spots durchschnittlich treffen, dann wäre das die Effective Field Goal Percentage, die rauskommt. Da sind die Lakers in diesem Zeitraum auf Platz 19, also unterdurchschnittlich in Sachen, was für eine zu erwartende Effective Field Goal Percentage sie abgeben. Bei der tatsächlichen Effective Field Goal Percentage des Gegners in dem Zeitraum sind sie auf Platz 2. Die Pistons sind auf Platz 22 in der Location EFG und auf Platz 5 in der tatsächlichen und die Blazers 23 respektive Platz 7. Also es ist genau das. Diese drei Teams, die du gerade vor allem genannt hast. Bei Brooklyn ist es nicht ganz so extrem, aber auch, die sind auf Platz 28 in der zu erwartenden EFG und auf Platz 13 zumindest überdurchschnittlich in der tatsächlichen. Also all die Teams, die du gerade genannt hast, lässt es sich zumindest zu einem Teil darauf zurückführen, dass die Gegner einfach die Würfe nicht treffen, wie man so schön sagt.
Genau, und das beantwortet jetzt den ersten Teil der zwei Fragen, die ich ja gerade aufgestellt habe, und zwar, die Lakers Defense ist gut, aber sie ist nicht so gut, wie ihr Defensivrating und die ganzen tollen Stats das erwarten lassen oder vielleicht aussehen lassen. Sie sind nicht die beste Defense der NBA, sie haben nicht die beste Defense der NBA. Sie haben eine gute Defense, aber keine elitäre Defense, und im nächsten Schritt können wir jetzt einfach mal darauf gucken, was die Lakers Defense denn gut macht, aber warum sie halt nicht elitär gut ist. Und das ist dann, denke ich, auch eine ganz schöne Überleitung zu der Frage, wie wichtig es denn in der modernen NBA noch ist, einen elitären defensiven Anker zu haben. Jo, bevor es gleich weitergeht mit der Folge, du kennst es auch, viele von euch kennen es wahrscheinlich auch, man schaut sich ein NBA-Spiel im Fernsehen an und will sich dabei irgendwie einen Snack gönnen, man will sich vielleicht generell so ein bisschen gesünder ernähren und darauf achten, was man da seinem Körper zuführt. Und haben wir da vielleicht heute was für unsere Hörerinnen und Hörer?
Da haben wir was für euch, denn ich kenne die Situation natürlich sehr gut. Ich bin gerade dabei, vermehrt auf meine Ernährung zu achten, und da möchte man sich natürlich was gönnen, ohne das ganz große schlechte Gewissen. Und da ist inzwischen die Produktwelt von Koro ein treuer Begleiter auf der Couch für mich geworden. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele, unter anderem leckere Snacks. Meine persönlichen Favoriten, zum Beispiel die Linsenchips, Bio, vegan, sowas wie Zimtwaffeln, dann auch mal süßere Snacks, die aber nicht ganz so süß sind, verschiedene Riegel. Da bin ich inzwischen wirklich breit und begeistert aufgestellt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Koro-Snacks, die dir besonders gefallen?
Ja, wir haben vor Monaten von Koro richtig große Lieferungen erhalten. Das ist mittlerweile aus meinem Alltag kaum noch wegzudenken, sowohl was diese ganze Snackwelt angeht, in Sachen beispielsweise Bio-Cookie-Chocolate-Chips oder diese Himbeer-Joghurt-Balls, die ich dann einfach beim NBA-Gucken, so Sonntagabend bis vom Fernseher, guckst die NBA-Primetime an und dann einfach werden diese Himbeer-Joghurt-Balls gefüttert, das so in Richtung Snacks, aber halt auch generell beim Kochen vegane Bolognese, Vollkornnudeln, sowas geht natürlich immer. Und auch dank eurem Support und weil viele von euch bestellt haben bei Koro über uns in den letzten Wochen und Monaten, hat sich Koro entschieden, die Zusammenarbeit mit dem Double Stepback Podcast fortzusetzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr feine Sache. Da bedanken wir uns auch ganz recht herzlich bei euch und arbeiten deswegen weiterhin mit Koro zusammen, was sehr, sehr cool ist.
Absolut. Und ihr merkt, in so einem kleinen Spot hier können wir einfach nur versuchen, so ein paar Produkte runterzurattern und euch an die Hand zu geben. Aber ihr seid natürlich am besten damit beraten, einfach mal selbst vorbeizuschauen. Koro.com, eine riesige Auswahl an verschiedensten Produkten, vieles davon bio, vieles davon vegan, vieles davon in Großpackungen erhältlich, damit auch der Umwelt noch ein bisschen was Gutes getan wird und Verpackungsmüll eingespart wird. Und mit unserem Code STEPBACK, ein Wort, alles in Großbuchstaben, könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen bei Koro. Also Leute, tut euch was Gutes und was Leckeres vor allem. Tut der Umwelt ein bisschen was Gutes, tut uns ein bisschen was Gutes, indem ihr unsere Arbeit indirekt unterstützt. Ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Schaut mal rein, koro.com. Wir können euch versprechen, da ist für jeden was dabei. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der heutigen Folge. Alles klar, dann ist doch schon mal schön, dass wir das klargestellt haben. Bin ich natürlich völlig, also in der Interpretation dieser ganzen Stats und in Sachen Eye-Test vertraue ich dir, was die Lakers angeht, natürlich sowieso blind. Bin ich völlig auf deiner Seite und würde das ähnlich interpretieren, zu einem ähnlichen Schluss kommen. Wir werden aber gleich noch über das ein oder andere Team reden, das selbst über die gesamte Saison hinweg eine überragende Defense stellt. Aber lass uns erstmal bei den Lakers bleiben. Dieses eine Spiel gegen Nikola Jokic ist ja ganz schön durch die News gegangen, wie du gerade gesagt hast. Überragende defensive Performance, vielleicht die beste defensive Performance, die wir jemals gesehen haben auf einem individuellen Level gegen Nikola Jokic. Zumindest mal seitdem die Lakers das ähnlich gemacht haben in den letztjährigen Playoffs, seit der Mythos des Jokic-Stoppers Rui Hachimura angefangen hat. Und die Lakers haben es wieder geschafft, in diesem Regular-Season-Matchup, das sie dann auch am Ende auch gewonnen haben, gegen Jokic und die Nuggets, den dreifachen MVP und den vermutlich besten Offensivspieler aller Zeiten beeindruckend in Schach zu halten. Ich weiß nicht, möchtest du konkret bei dem Spiel anfangen oder möchtest du ein bisschen allgemeiner darüber sprechen, was die Lakers aktuell defensiv so gut macht?
Nee, ich würde es ein bisschen allgemeiner halten. Ich hatte über das Spiel auch ein Video-Breakdown auf YouTube an dem Tag danach direkt rausgegangen, wo ich so ein bisschen auf den Matchplan, auf den defensiven Gameplan der Lakers geschaut habe. Aber vieles von dem, was allgemein zutrifft, ließ sich auch in diesem einen Spiel beobachten. Wenn wir reinstarten, wundern wir uns natürlich, warum das defensiv so gut aussieht, ohne einen elitären defensiven Center, ohne einen wirklich guten, großen, athletischen, präsenten Anker in der Mitte. Gerade, wo wir das ja auch immer predigen, der Center ist der wichtigste Verteidiger, er hat die wichtigsten Aufgaben, mit ihm steht und fällt das Ganze, und dann wundert man sich natürlich, warum es Teams gibt in der Saison und auch die Lakers in den letzten Wochen, die das ja ganz gut umsetzen, selbst ohne einen solchen Spieler. Wir müssen das bisschen unterscheiden zwischen Personal, Taktik und so anderen Faktoren. Wenn wir auf das Personal gucken, ja, die Lakers haben keinen elitären defensiven Anker in der Mitte, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, das gleichzusetzen mit die Lakers sind klein.
Ja.
Die Lakers sind nicht klein. Die Lakers sind klein und undersized auf der 5, egal ob sie Smallball spielen oder mit Hayes. Aber abgesehen davon sind die Lakers auf jeder Position oversized und irgendwo auch athletisch. Seitdem D'Angelo Russell weg ist, spielt man quasi kaum noch so richtige Small Guard Lineups, weil man keine so richtig kleinen Mismatch Guards irgendwie im Team hat, die die kleinsten Spieler auf dem Parkett sind, die von der Defense wirklich gejagt werden können. Die Lakers spielen seit der Ankunft von Luka Doncic mit Austin Reeves sehr viel im Backcourt, natürlich davor auch schon, und mit Gabe Vincent, der diese Saison wieder fit ist, wieder gesund ist, wieder so aussieht, als wäre er bei 100%. Wir werden nie diesen Miami Playoff 2023 Gabe Vincent zurückbekommen. Den Spieler, der Jokic den Titel als besten Spieler der Welt streitig machen wollte. Aber er sieht körperlich und physisch und athletisch wieder sehr nah an seinem Prime-Level aus und ist natürlich defensiv auch wirklich eine absolute Rakete. Und Gabe Vincent und Austin Reeves sind jetzt keine großen Spieler, aber sie sind gerade gegen Guards, gerade im Backcourt auf den Guard-Positionen, dafür sind sie halt relativ groß. Und sie sind jetzt keine Spieler, über die du einfach so drüber werfen kannst als kleiner Guard und die du einfach so aus dem Weg räumen kannst. So, die können physisch spielen, die können dagegen halten und die machen einen sehr, sehr guten Job in Point-of-Attack-Situationen. Dann hast du am Perimeter einen Dorian Finney-Smith, der ein absoluter Game-Changer ist, gerade am defensiven Ende. Team Bestes plus 163 in den letzten 20 Spielen. Wenn er auf dem Parkett steht, dann spielen die Lakers klasse Defense und sehen generell fantastisch aus, so wie man sich das erhofft hat. Also der D'Lo Finney-Smith-Trade, absolut genial. War er so schon, aber gerade jetzt, seitdem Luca da ist, sieht das halt nochmal sehr, sehr viel besser aus. Jared Vanderbilt, das ist kein Geheimnis, dass er einer der besten Wing-Defender der NBA ist und sowas von den Game-Changer. Und gerade, also wenn die Lakers mit Vanderbilt und Finney-Smith auf dem Parkett stehen, dann ist diese Perimeter-Defense eine absolute Pest. Gerade wenn dann noch irgendwie eine Kombination von Austin Reeves und Gabe Vincent oder Goodwin, der auch ein klasse athletischer Verteidiger ist, spielt. Luca, können über seine Defense dann noch später reden, aber wenn wir jetzt rein auf das Körperliche gucken, Luca ist groß, Luca ist schwer, Luca ist irgendwo eine physische Präsenz, die hilft. Es ist auch keiner, der jetzt irgendwie rumgepusht wird, sondern der auch da sein Body mit reinbringt. LeBron ist auch mit 40 noch wahnsinnig athletisch, physisch dominant und groß, wenn er auf dem Flügel spielt. Und dann hast du halt wirklich, also wenn ich jetzt aufgezählt habe, LeBron, Finney-Smith, Vanderbilt, Goodwin, Reeves, Luca und Vincent, das sind alles oversized Spieler für ihre Position. Die Lakers sind nicht klein, nur weil ihnen dieser traditionelle große Center fehlt. So, das ist das erste. Zweiter Punkt, und ich kann nicht genug betonen, wie wichtig dieser Punkt ist, gerade in der Regular Season, Einsatz und Hustle. Einsatz und Hustle sind die halbe Miete am defensiven Ende in der Regular Season in der NBA. Und die Lakers hustlen mehr als jedes andere Team im Februar und jetzt zum Beginn des Märzes. Man hatte die zweitschlechteste Transition Defense bis zum 30. Januar. Da hat Anthony Davis sein letztes Spiel gemacht für die Lakers. Man hat die zweitbeste Transition Defense in der NBA seitdem. Man ist Erster bei den Charges, die man gedrawn hat in den letzten 10. Man ist tied for second bei den defensiven Loose Balls, die man recovered hat. Man hat die höchste Percentage, was defensive Boxouts in der gesamten NBA angeht. Da war man 16. vor diesen letzten 10 Spielen, zum Großteil mit Anthony Davis. Man gibt in jedem Spiel wirklich absolut Vollgas, kämpft um jeden Rebound, geht in der Transition zurück, spielt Full Court Defense, teilweise spielt eine sehr, sehr druckvolle, aggressive Defense und reißt sich da wirklich den Arsch auf. Und ich kann, wie gesagt, nicht genug betonen, wie weit dich das bringen kann, Abend für Abend in dieser langen, anstrengenden Regular Season, wo es viele Defenses gibt, die dann mal ein Spiel aussetzen, die auf Sparflamme spielen, mit irgendwie älteren Kadern, die dann vielleicht sagen, ja gut, wir outscoren heute einfach den Gegner, die dann sagen, ah, ich spiele mal gegen Washington oder gegen die Hornets oder was auch immer und dann chillen wir da ein bisschen, weil die Offense uns so oder so irgendwie schon hier den Sieg einbringen wird. Wenn du also größer bist, auf 4 von 5 Positionen, größer und stärker und athletischer als dein Gegner, auf 4 der 5 Positionen und du härter spielst als deine Gegner, dann bringt dich das defensiv sehr, sehr weit in der regulären Saison. Props an JJ Redick, dass er das Buy-in bekommt von diesen Spielern und dass er die Spieler dazu bekommt, defensiv alles zu geben. Weil wir reden immer, was ist Coaching? X's and O's, Taktik, Gameplan. Das ist wahrscheinlich der kleinste Teil vom Coaching. Der schwierigste Teil ist nicht, den Spielern zu sagen, hier, ihr lauft hier die und die Rotation, das sind das X out, die und die Coverage gegen den und den Gegner, so bereite ich meine Spieler vor auf Denver. Das ist unser taktischer Gameplan gegen Jokic. Die wahre Kunst ist es, dass du deine Spieler Abend für Abend dazu bekommst, alles zu geben. Egal ob die Starter, egal ob die Bankspieler, egal ob es die zweite Nacht von einem Back-to-Back ist, egal ob du Bock hast, ob du keinen Bock hast, dass du die Spieler dazu kriegst, alles zu geben. Und JJ Redick hat das geschafft und das hat Darvin Ham nicht so geschafft, das hat Frank Vogel nicht so geschafft. Und das ist eine ganz, 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 ganz große Qualität, die JJ Redick mitbringt, dass er die Spieler hinter sich bekommt, den Lockerroom hinter sich bekommt und die Spieler mitreißt, abgesehen von all dem taktischen Stuff. So, und dann, wenn natürlich der taktische Stuff auch noch ziemlich nice ist, dann umso besser. JJ Redick ist offensiv bisher nicht so toll, wie ich mir das erhofft hatte. Gerade was so organisierte Offense angeht, wir werden sicherlich Richtung Playoffs noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, aber es sieht teilweise, was organisierte Offense-Raten angeht, schlimmer aus als unter Darvin Ham. Und das hatte ich so nicht erwartet, gerade weil es halt in der Preseason und zum Beginn der Regular Season ziemlich heftig losging und JJ Redick ein Play nach dem anderen gecallt hat. Offensiv geht da noch mehr. Defensiv holt er das Maximum raus aus dieser Truppe, auch was die Taktik angeht. Die Lakers sind super switch-heavy. Die Lakers sind ein Team, was sehr, sehr viel zur Mitte rein hilft, rein stuntet. Die Lakers sind ein Team mit jeder Menge Help-Defense-Prinzipien, die sehr, sehr druckvoll und aggressiv verteidigen, sich immer wieder über Screens drüber kämpfen gegen die guten Shooter, dann aber auch genau wissen, wann sie unter den Screens durchgehen sollen. Man hat sehr, sehr gute Gameplans, die sehr, sehr viel detaillierter sind, als man das in der Regular Season gewöhnt ist. Jetzt vielleicht doch kurz ein bisschen ausführlicher zu diesem Nuggets-Game. Das war schon ziemlich brillant gegen Jokic, dass man A, super gut verhindert hat, dass Joker überhaupt an den Ball kommt, indem man immer wieder ihn gefrontet hat, also quasi sich vor ihn postiert hat, mit Vanderbilt, mit Finney-Smith, mit LeBron und immer wieder so A, entweder verhindert hat oder B, es zumindest den Ballhändlern schwer gemacht hat, Jokic zu finden in seinen Spots, immer wieder hat ihn gefrontet, während gleichzeitig aber auch dahinter die Hilfe da war, weil das ist halt auch was, was man immer wieder sieht, wenn jemand gefrontet wird, dann kommt der Pass einfach drüber und dann fängt Jokic den Ball und dann ist halt niemand mehr da, der den Korb beschützt. Das heißt, da kam auch immer wieder die Hilfe. Wenn Jokic den Ball hatte, dann wurde immer wieder richtig gut gedoppelt. Offball wurde sehr, sehr viel geswitcht. Man hilft sich da gegenseitig. Also das war ein ziemlich fantastischer Gameplan. Und das sieht man immer und immer wieder. Die Lakers wissen jeden Abend genau, welche Shooter ignoriert werden des Gegners, was der Gegner am liebsten macht, welche Lieblingsspielzüge ihr Gegner auspackt. Sehr, sehr viele Offball-Switches, sehr, sehr gute Kommunikation untereinander. Also taktisch 1A, hustle-mäßig 1A und wenn dann, wie gesagt, die körperlichen und athletischen Dinge noch mit dazukommen, dann passt das auch und dann kann man dieses Problem, was man hat, und zwar, dass man keinen guten Rim-Protector hat in dem Sinne, ausgleichen. Also ich würde sagen, ohne jetzt schon zu viel des Fazits vorwegnehmen zu wollen, ich würde sagen, 50% in der Regular Season ist der elitäre defensive Rim Protector und 50% ist der gesamte Rest. Also wie gut sind die vier anderen? Was machen sie taktisch? Was machen sie hasselmäßig? Wenn du halt von den 51%, und zwar dem defensiven Anker, da nicht so gut aufgestellt bist, dann kannst du trotzdem auch gut sein über einen längeren Zeitraum, wenn der andere Stuff perfekt läuft. Und zu dem anderen Stuff zählt halt auch Wurfglück, wenn es um die Dreier der Gegner geht. Das auch, ja, irgendwo man vielleicht jetzt auch nicht gegen die allerbesten Teams der NBA immer spielt. Also das alles zählt mit rein in diese anderen 50%. Und der Grund, warum die Lakers die statistisch beste Defense der NBA haben seit 1. Februar, ist, dass diese anderen 50% nicht hätten besser laufen können. Perfekt. Perfekt, perfekt sind diese 50% und die anderen 50%, da sieht es halt ziemlich dünn aus. Jackson Hayes ist kein grauenhafter Defender, hat mir sehr gut gefallen in den beiden Aufeinandertreffen im, in Anführungszeichen, LA Derby gegen die Clippers. Guten Job gemacht, ist immer noch ein sehr athletischer Big auch und ordentlicher Shotblocker, also ich würde ihn nicht als underrated bezeichnen, aber Jackson Hayes ist nicht der schlechteste defensive Center der NBA. Und gefällt mir auch unter Redick deutlich besser, als es mir jetzt letztes Jahr beispielsweise unter Darvin Ham gefallen hat. Aber dass er jetzt kein besonders guter defensiver Anker ist, das ist ja auch jetzt kein ganz, ganz großer Schocker. Deswegen, Problem ist für die Lakers, dass die 50%, die der elitäre defensive Anker ausmacht, in Richtung Playoffs zunehmend noch einmal wichtiger werden in meinen Augen. Deswegen gibt's nach wie vor jede Menge Zweifel, auch bei mir, wie gut diese Defense in den Playoff sein kann. Ich bin dahingehend optimistisch, dass ich jetzt nicht denke, dass die Lakers katastrophal sein werden defensiv in den Playoffs. Und ich denke auch nicht, dass wenn die Lakers irgendwann scheitern sollten in diesen Playoffs, dass es dann zwangsweise daran gelegen haben muss, dass sie halt defensiv ihren Gegnern nichts entgegenzusetzen hatten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit Vanderbilt und Finney Smith und mit LeBron und mit Luca, der ja, das ist ja auch so eine Sache, Luca ist kein guter Defender, aber das wird mir einfach zu sehr über einen Kamm geschert. Defense ist kompliziert. Das ist ein kompliziertes Thema, über das wir heute reden. Defense zu verstehen und über Defense zu reden ist kompliziert und einfach zu sagen, das ist ein scheiß Defender, damit macht man es sich sehr einfach. Was kann Luca und was kann er nicht? Luca ist nicht gut als On-Ball-Verteidiger im Pick-and-Roll oder im 1 gegen 1 am Perimeter. Luca ist kein guter Point-of-Attack-Defender. Luca ist ein sehr ordentlicher Weak-Side-Lowman. Luca ist ein spielintelligenter Spieler und er bringt diese körperliche Komponente mit rein und dann als Helper zu rotieren am Korb, immer mal für den Block hochzugehen, Charges ziehen, da ist er gut drin. Ist Luca ein guter Defender? Nein. Aber es ist nicht alles scheiße. Das geht mir immer so ein bisschen verloren in diesen Diskussionen. Und wenn man es natürlich dann als Coach schafft, die Schwächen deines Verteidigers zu verstecken und die Stärken, die paar wenigen Stärken, die er hat, die er mitbringt, irgendwo zum Vorschein zu bringen und einzusetzen, dann kann auch ein Luka Doncic in einem Defensivsystem funktionieren. Wenn er natürlich aber in jedem Angriff in die Position gebracht wird, in Point-of-Attack-Situationen zu verteidigen, dann ja, kann das nicht so richtig funktionieren. Wenn man ihn taktisch gut versteckt, so wie das die Warriors mit Steph Curry jahrelang gemacht haben, wenn alle Kollegen mithelfen, ihn zu verstecken, dann kann das schon irgendwo auch funktionieren. Deswegen, ich glaube, wenn die Lakers irgendwann scheitern, dann muss es nicht zwangsweise wegen der Defense gewesen sein. Ich denke, dass die Lakers defensiv gegen viele Teams in den Playoffs auch mithalten können. Hat man allerdings eine Defense auf Level der Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Cavs oder Grizzlies? Ich denke nicht, weil da macht dann halt schon noch der Unterschied, dass man halt keinen besonders guten defensiven Anker hat. So, jetzt nehme ich erstmal einen Schluck Holy.
Ich wollte gerade sagen, ich kann auch einfach gehen. Also wenn du willst, kannst du den Podcast, kannst selber dann den Sack zumachen. Stellst du dir selber am Ende eine Trivia-Frage? Nein. Ich dachte mir, let him cook. Ich habe noch so ein, zwei kurze Gedanken, aber ich finde, dann können wir auch gerne die Überleitung machen, die Brücke schlagen zu den anderen Teams, beziehungsweise, weil du hast gerade ein, wie ich finde, sehr gutes Fazit und wenig überraschend sind wir da offensichtlich in unseren Vorbereitungen auch zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Du hast gerade schon so eine Art Fazit zumindest angerissen und ich glaube, da können wir dann jetzt dazu auch übergehen. Ich fand einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du genannt hast, natürlich die Geschichte mit der Athletik. Also ich ziehe jetzt einfach mal direkt die Parallelen zu den Houston Rockets, die für mich...
Sehr gerne, weil es gibt viele Parallelen.
Genau, das andere Team sind, über das es sich in diesem Kontext und mit dieser Fragestellung braucht es einen elitären defensiven Anker, um eine elitäre Defense zu stellen, sind die Rockets, finde ich, das Paradebeispiel. Weil die Rockets haben mit Alperen Şengün einen Spieler auf der 5, der definitiv nicht in den Kreis der elitären Rim Protector oder Anker zählt. Aber... Das war das, was du gerade gesagt hast über Jackson Hayes. Du hast gerade den sehr wichtigen und sehr richtigen Satz gesagt. Jackson Hayes ist kein grauenhafter Verteidiger. Alperen Şengün, und auch das ist, ich hatte in meiner Headline Evan Mobley angesprochen, ich habe das Gefühl, dass auch die Entwicklung von Şengün, gut, er ist All-Star geworden, aber sicherlich nicht wegen seiner verbesserten Defense. Ja, wobei er wurde von den Coaches gewotet, vielleicht dann doch. Alperen Şengün ist, um Gottes Willen, immer noch weit davon entfernt, irgendwie ein elitärer Anker zu sein. Aber er hat riesige Schritte gemacht in der Defense in diesem Jahr. Er hat zum Teil, also du kannst ein richtig schönes Alpi-Defense-Mixtape zusammenstellen, wenn du das möchtest. Und irgendwie, geht mal auf YouTube und irgendwie Alperen Şengün-Defense, bin mir sicher, da findet man ein paar schöne Zusammenschnitte mit irgendeiner coolen, heroischen Gladiator-Musik unterlegt oder sowas. Şengün ist in dieser Saison alles andere als ein grauenhafter Verteidiger. Er ist... ein Big Body, das ist das, was wir bei Jokic zum Beispiel seit Jahren sagen. Auch Nikola Jokic, der Playoff-Run der Nuggets 2022, der die letzten Jahre, in denen sie immer es irgendwie geschafft haben, zumindest eine passable Defense aufs Feld zu bringen, oder oft zumindest geschafft haben, das war zum Teil natürlich trotz Nikola Jokic, weil dieser Archetype, dieser Spieler gewisse Schwächen hat. Aber Nikola Jokic ist ein Big Body, er ist ein super spielintelligenter Spieler, er hat super Hände. Und er hat kein so schlechtes Timing. Klar, die Athletik geht ihm ein bisschen ab, aber er hat kein schlechtes Timing, was Blocks und Contests am Ring angeht. Und das Gleiche, finde ich, kann man über Şengün auch behaupten. zumindest in dieser Saison, riesige Schritte gemacht. Deswegen, wir sprechen hier nicht, wir sprechen bei den Lakers mit Jackson Hayes in den letzten Wochen und wir sprechen auch bei den Rockets mit Şengün auf der 5. Wir sprechen nicht über ein Team, das es irgendwie schaffen muss, eine riesige Schwachstelle auf der 5 auszumerzen, wie zum Beispiel die Knicks, die das ja offensichtlich nicht schaffen. Wie zum Beispiel die Bulls, die, ich habe mir die letzten Jahre bisher angeguckt, das ist ein, also ich finde, man kann das alles irgendwie rational erklären, Teams, die dann irgendwie trotzdem eine gute Defense und hier und da, und selbst bei den Bulls, das war die 22er, 23er Saison, da hatten sie die 5 beste Defense oder so, da hattest du Patrick Williams, Caruso, Dosunmu, Patrick Beverley für eine Weile, Derrick Jones Jr., da hattest du genau das, was du gerade bei der Athletik der anderen Lakers-Spieler, Athletik und Size, das hattest du da schon irgendwo. Aber ich glaube, manchmal müssen wir auch einfach sagen, ja gut, das war, glaube ich, ein bisschen statistischer Outlier. Also, dass die Bulls 2023 die 5 beste Defense der NBA hatten, mit Nikola Vucevic auf der 5.
Ja, safe.
Da war schon sehr viel Neues dabei. Gleiches würde ich übrigens behaupten über die Clippers. Ich sag's seit Wochen, ich traue dem Braten nicht so ganz, was die Clippers-Defense angeht. Auf die Saison gesehen sind sie immer noch auf Platz 4. Seit dem 1. Februar sind sie nur noch Platz 19. In den letzten 2 Wochen, in den letzten 7 Spielen sind sie sogar nur noch Platz 24. Ich habe das Gefühl, dass dieses Clippers-Defensivgerüst mit Zubats auf der 5, für den das gleiche gilt wie für Şengün, wie für Jokic, wie selbst für Vucevic, aber Vucevic ist dann schon nochmal deutlich schlechter. Klar, er bringt gewisse Schwächen mit, aber er ist ein Big Body, er ist kein schlechter Shotblocker. Er ist alles andere als ein schwarzes Loch auf der 5 in der Defense. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, dass dieses defensive Clippers-Konstrukt vor unseren Augen gerade ein bisschen dabei ist, zusammenzubrechen.
Reden wir in dem Zusammenhang kurz noch über die Rockets und wie das da ein bisschen zusammenbricht?
Naja, Platz 12, letzte 2 Wochen jetzt.
Das Platz auch 16 seit dem All-Star-Break.
Ah ja, okay. Ja gut, dann.
Und heute Nacht auch schon wieder verloren, wo ich nicht weiß, ob das schon mit drin ist.
Ja, bei Cleveland Glass normal, ja, wobei, ist ja jetzt in aller Herrgottsfrüh hier. Ja, natürlich, muss man auch ganz klar sagen, dass die Rockets zumindest auf diesem elitären Level auch ein bisschen zusammenbrechen. Zurück zu den Rockets in diesem Sinne. Wie gesagt, Şengün, ich glaube, da kannst du etwas Ähnliches über ihn behaupten, sogar nochmal auf einem etwas höheren Niveau als über Jackson Hayes. Zweitens, das Thema, was du gerade angesprochen hast, Athletik, Größe, sonstiges defensives Personal. Da brauchen wir uns bei den Rockets nicht groß drüber unterhalten. Die Terror Twins, Tari Eason und Amen Thompson haben sich einen Namen gemacht. Amen Thompson ist auf dem besten Weg, einer der besten Perimeter- und Overall-Team-Verteidiger der ganzen Liga zu werden. Vielleicht ist das schon. Dylan Brooks hat einen gewissen Ruf als On-Ball-Kettenhund, der ihm vorauseilt. Dieses Roster wird durch die Bank weg. Selbst jemand wie Fred VanVleet, da kannst du so ein bisschen den Gabe Vincent Case machen. Natürlich klein, natürlich ein bisschen anders heißt, aber bullig, aktiv am Ball. Die Rockets haben, abgesehen von Şengün, ein unfassbares defensives Personal, was Länge angeht, was Athletik angeht, was Größe angeht. Gleiches kannst du über die Magic behaupten, die ja auch diesen einen krassen Rim Protector auf der 5 nicht wirklich haben. Goga Bitadze, Mo Wagner, Wendell Carter Jr., alle, die da auf der 5 bislang rumgesprungen sind, alles keine schlechten Verteidiger. Goga Bitadze wahrscheinlich sogar sehr, sehr underrated, was das angeht. Aber alles keine All-World Defensive Player of the Year-Kandidaten. Trotzdem, du schaffst es sehr gut, das auszugleichen mit Größe, Länge und Athletik auf den anderen Positionen. Und der dritte Punkt, das Taktische, was wir jetzt gerade bei den Lakers angerissen haben. JJ Redick hat es geschafft, sich Mittel und Wege einfallen zu lassen, wie du wie diese Schwachstelle, die sie ja dann auf dem Papier doch irgendwo haben, nicht ganz ins Gewicht fällt. Das ist zum einen taktisch, das ist auch personalbedingt. Wenn du einen großen, unbeweglichen Center auf der 5 hast oder jetzt in Sachen Jackson Hayes jemanden, der zwar nicht unbeweglich ist, aber der halt einfach die Instinkte und das Gefühl, das du brauchst als Pick-and-Roll-Verteidiger auf der 5, so ein bisschen vermissen lässt in vielen Situationen. Wenn du das hast, dann gibt es ja 2 Situationen, in denen du vor allem dem ausgesetzt bist. Entweder, wenn der Gegner im Pick-and-Roll attackiert und dein Big sich dazu entscheidet oder du dich taktisch dazu entscheidest, den Big im Drop spielen zu lassen. Dann hast du in der Regel Probleme. Oder wenn es der Gegner irgendwie schafft, den Switch zu erzwingen und du deinen Big plötzlich auf einer Insel hast gegen einen starken Isolation-Creator. Das sind ja im Grunde die beiden Situationen, wenn wir auf die direkte Defense dieses, in Anführungszeichen, schlechten Fünfers-Ankers sprechen, die du nicht möchtest. Und es gibt Mittel und Wege, die zu verhindern. Du kannst mit irgendwelchen Scram-Switches oder generell mit Matchups arbeiten, wie es zum Beispiel die Lakers gemacht haben gegen die Nuggets, dass sie oftmals oder meistens in vielen Situationen dann Rui Hachimura an Jokic hatten und LeBron an Jamal Murray oder andersrum, damit sie dann das Murray-Jokic-Pick-and-Roll einfach switchen konnten. Wenn du das entsprechende Personal hast und dein Big im Drop verteidigt, du aber einen Point-of-Attack-Verteidiger hast, der richtig gut darin ist und auch gewillt ist, da kommt dann auch natürlich in allen Situationen der Wille und der Einsatz, den du angesprochen hast, mit rein. Wenn du einen Jrue Holiday hast oder jetzt im Beispiel der Rockets einen Dylan Brooks, Amen Thompson, Tari Eason und so weiter, die sehr gut darin sind, sich über diesen Screen zu kämpfen, von hinten dann noch contesten zu können oder sogar im besten Fall wieder vor den Ball kommen zu können, vor den Gegner kommen zu können, bevor der überhaupt einen großen Vorteil kreiert hat, dann machen sie natürlich diesem Fünfer, in dem Fall Alperen Şengün, in der Drop-Verteidigung, der sich darauf konzentrieren muss, den Roller irgendwie in Schach zu halten und trotzdem vom Ball zu bleiben. Du machst ihm das Leben viel, viel einfacher. Du nimmst ihm die Entscheidung ein bisschen ab, weil das Letzte, was du willst, ist ein schlechter Pick-and-Roll-Drop-Verteidiger, der dann im Rückwärtsgang sich entscheiden muss, ob er zum Ball geht oder zum Roller geht und dann irgendwie beides nicht so richtig macht. Du nimmst ihm diese Entscheidung ein bisschen ab und wenn dann noch die Hilfe dahinter, die Rotationen, wenn das taktisch und auch mental alles passt, dann kannst du diese 50-50-Aufteilung, die du gerade genannt hast, kann ich jetzt so spontan nicht sagen, ob ich das so unterschreiben würde. Da habe ich mir jetzt in dem Sinne keine großen Gedanken drüber gemacht. Aber fühlt sich richtig an im ersten Moment. Du kannst durch Taktik, durch Personal und durch Einsatz/Wille
und
kannst
Glück.
Und Glück, klar, das kommt dann auch noch dazu, kannst du sehr, sehr vieles ausgleichen, was dir an diesem fehlenden Anker eventuell abgeht. Und das zeigt nicht nur diese Saison, das zeigen auch die letzten Jahre. Bin ein bisschen durchgegangen und habe mir die Clean in Glass Defensiv-Ratings angeguckt, vor allem jetzt auf die Regular Season bezogen. Du hattest in Phoenix zum Beispiel diese überragenden Phoenix-Teams mit DeAndre Ayton auf der 5. DeAndre Ayton war kein überragender Anker, kein überragender Rim Protector.
Aber doch richtig gut, was es eigentlich noch komischer macht, warum das jetzt nicht mehr ist.
Ja, Ayton, genau.
Also ich habe damals vielleicht in meinem jugendlichen Leichtsinn, aber schon gesagt, dass Ayton einer der besten defensiven Bigs der NBA war, gerade bei dem Finals Run. Und ich frage mich halt wirklich, wo das hin ist. Er hat doch, also das war auch das der gleiche Finals Run, wo er irgendwie, weiß nicht, eine Field Goal Percentage von knapp 80% hatte, irgendwie das beste ever in den Playoffs. Also so 22 Jahre alter DeAndre Ayton war schon special. Problem ist, dass er halt gepiekt hat da.
Ja, ja, klar. Würde mich gerade mal interessieren, die On-Off-Zahlen dieses Jahr. Also klar, die Blazers sind jetzt ziemlich gut drauf die letzten Wochen. Vielleicht wurde das ein bisschen verschoben. DeAndre Ayton -6,3. Also mit DeAndre Ayton sind die Blazers um 6 Punkte schlechter pro 100 im Vergleich zu seinen Backups, die da wären. Ein undersized Robert Williams und ein Rookie Donovan Klingen. Das ist schon, ja. Also Ayton dieses Jahr bislang leider ein ziemliches Trauerspiel. Aber ja, gebe ich dir recht, ich habe es jetzt nicht mehr, ich meine, ich war damals schon ein bisschen skeptischer, aber er hatte eine sehr, sehr gute Saison, vielleicht ein bisschen vergleichbar zu Şengün, nochmal auf ein bisschen anderen Level, aber eine unterm Radar, oder er wurde, das fand ich auch gut, was du gerade gesagt hast, dieses über einen Kamm scheren bei Spielern wie Luca, er wurde zu unrecht und zu sehr abgestempelt als schlechter, in Anführungszeichen, Verteidiger. Aber er war zumindest kein elitärer Anker, er war jetzt kein Gobert, kein...
Das nicht. Aber er war auch nicht in irgendwelchen Debatten, in denen Şengün jetzt gerade drin ist. Also Ayton war da, hat einen sehr guten Ruf. Auf jeden Fall. Also das sah schon richtig gut aus, was er gemacht hat, die Saison über, die Playoffs über, gerade in Drop-Situationen. Das war jetzt nicht so, Ayton ist irgendwie so neutral oder so Durchschnitt. Das war schon sehr gut. Aber ja, safe.
Und wie gesagt, dann gibt's halt manchmal einfach diesen statistischen Outlier. Die Bulls 2023. Ich glaube, die Clippers jetzt gerade dieses Jahr. Manchmal ist es halt einfach so, dass du ein bisschen Glück hast. Ich gucke jetzt gerade bei den Bulls, das habe ich vorher nicht gemacht. Die gegnerische Dreierquote, könnt ihr mir vorstellen. Ah nee, so wild war es gar nicht. 36,2%, das war nur leicht überdurchschnittlich. Aber das, was ich vorher gesagt habe, okay, ja, Corner 3, Midrange, kurze Midrange und zum Teil auch am Ring. Diese Location Effective Field Goal Percentage versus normale Effective Field Goal Percentage waren die Bulls in der Saison auf Platz 27, was die Location EFG angeht, und Platz 17, was die tatsächliche angeht. Also da war zumindest eine starke Overperformance, vor allem, weil die Gegner die Midrange-Würfe halt überhaupt nicht getroffen haben.
Ja.
Das war dann schon da. Also diese statistische würde mich jetzt noch interessieren. Da gucke ich bei den Clippers, gucke ich da jetzt auch direkt rein.
Ich verstehe aber ehrlich gesagt gar nicht, warum du die Clippers da jetzt so mit reinbringst. Also sie haben athletische, große, richtig, richtig gute Wing-Defender. Sie haben einen der besten defensiven Coaches der NBA. Sie haben einen zumindest ordentlichen Big-Body-Defensiv-Big, der im Post mithalten kann, der im Drop zumindest eine Präsenz ist. Also wenn du es so ausrechnest und sagst, von den 50%, die die Clippers halt brauchen, so von ihrem defensiven Anker, gibt Zubats ihnen vielleicht, sagen wir, 25. Und von den 50%, der alles andere ausmacht, bekommen die Clippers vielleicht 45. Dann hat man 70% von den 100. Also eine sehr ordentliche Defense.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber halt keine Elitäre. Und das, was ja. Der Rest, klar, Ty Lue über allen Zweifel haben als Coach. Aber du hast ja nicht nur Zubats, du hast ja auch, also Harden und Powell sind ja beide jetzt nicht die Verteidiger vor dem Herrn. Kawhi ist nicht der Verteidiger vor dem Herrn, seit er zurück ist. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Du hast Derrick Jones, Chris Dunn, Mann, bevor er weggetradet wurde.
Simmons mittlerweile, ja.
Simmons mittlerweile. Batum, der immer noch eine gewisse Defense mitbringt, auch im hohen Alter. Aber das ist jetzt kein Vergleich zu diesen ganz krassen, also zu den Magic oder zu den Rockets. So,
und ja, um Gottes Willen.
Bewegt man sich in ähnlichen Sphären. Weil halt Zubats einfach auch, ja, wie du sagst, ein ordentlicher Anker ist.
Ja. Wie sieht's denn aus bei den Clippers?
Ja, genau. Ist nicht wirklich so. Sie sind auf Platz 9 in der Location Effective Field Goal Percentage. Also sie lassen halt auch ein ziemlich gutes Wurfprofil zu. Und sie sind dann auf Platz 10, also sogar eine minimale Underperformance. Und das ist dann aber auch taktisch bedingt, dass sie zum Beispiel sehr, sehr wenige oder nee, sehr viele Dreier zulassen. Aber sie lassen sehr wenig am Ring zu, was ja dann schon auch schon mal ein Indikator ist. Die Clippers lassen sehr viele Dreier zu und die Gegner treffen die durchschnittlich. Aber sie lassen sehr wenig am Ring zu. Also die Rim Frequency ist die siebtniedrigste in der NBA.
Ja, gerade die Teams, die halt jetzt nicht diesen richtig krassen defensiven Anker haben, lassen gerne mal auch viele Dreier zu, weil dann ist halt Rim Protection nicht mehr die Aufgabe eines einzigen, in Anführungszeichen, ja, sondern halt die Aufgabe von allen. Und man sieht das ja auch bei den Lakers, man sieht das bei den Rockets, weil sie halt wissen, dass wenn sie Rim Protection einem einzigen überlassen würden, dann würde das nach hinten losgehen. Also müssen dann halt alle zur Mitte reinhelfen. Und wenn du halt viel zur Mitte reinhilfst, lässt du halt viele Dreier zu. Und das erklärt, warum die Lakers zwar gut rebounden und auch jetzt nicht die allerbeste Quote am Korb erlauben, weil sie halt da immer wieder mit 4 bis 5 Defendern ja drin rum sind, aber halt viele Dreier irgendwie abgeben, weil halt ihre ganzen Defender dann in der Zone rumirren und dort dann arbeiten und dann kommen halt die Kickout-Pässe und dementsprechend halt dann auch die vielen Dreier. Es gibt halt noch ein paar schöne Beispiele, um das so ein bisschen noch besser zu verdeutlichen. Wir haben jetzt über ein paar positive Beispiele geredet. Die Nuggets sind ein ganz schönes Beispiel in den letzten Jahren, was du ja schon angesprochen hast. Man hat mit Jokic einen bestenfalls durchschnittlichen Big gehabt. Das heißt, diese eine Seite der Gleichung ging halt nicht so richtig auf, aber es hat halt trotzdem funktioniert, weil die andere Seite halt perfekt aufging, weil gerade zum Finals Run, Title Run mit KCP und Bruce Brown und Aaron Gordon und dem verbesserten Michael Porter Jr. und Jamal Murray, der auch flinke Hände hat, war der halt nur von guten Defendern umgeben. Dann war das Coaching gut und dann Glück irgendwo ja, aber ich hatte es neulich auch angesprochen gehabt, ich weiß nicht, an was für eine Folge es war, man hat halt auch das große Glück in Anführungszeichen, dass man jetzt nicht in den Playoffs auf Offenses getroffen hat, in keiner der 4 Serien, die sie halt komplett getestet haben. Man hat in Runde 1 gegen die Timberwolves gespielt, da wurde weder ihre Rim Protection noch ihre Perimeter Defense gegen Dreier-Shooting jetzt so richtig krass getestet. Dann kamen die Suns, die zwar gut geworfen hatten, aber zero Rim Pressure. Dann kamen die Lakers mit guter Rim Pressure, aber zero Shooting. Und Miami in den Finals war halt ein bisschen was von beidem, aber auch nichts davon richtig gut. Hätte man in diesem Championship Run sie irgendwann gegen ein Team gesehen, was halt sowohl gut werfen kann, als auch gut den Korb attackieren, dann glaube ich schon, dass man diese Defense sehr, sehr gut hätte auch vor große Schwierigkeiten stellen können. Wenn wir uns zurückgehen an die Utah Jazz, die Jahr für Jahr an den Playoffs gescheitert sind, obwohl sie Rudy Gobert hatten. Das ist dann wieder so ein bisschen umgedreht, das Ding. Dass es halt auch nicht reicht, wenn du nur den elitären defensiven Anker hast in der Mitte. wenn dieser elitäre defensive Anker von vier echt nicht so guten Perimeter-Defendern umgeben ist, dann kriegst du halt genauso Probleme. Und das haben wir immer wieder gesehen. So in Pick-and-Roll, Point-of-Attack-Situationen konnte keiner dieser vier Jazz-Defender seinen Gegenspieler vor sich halten. Immer wieder sind die zum Korb gezogen. Und da konnte Gobert halt machen, was er wollte. Hat halt dann nicht so super viel mehr gebracht. Und Utah ist halt Jahr für Jahr irgendwo dann auch dann gescheitert, sei es dann in den Semis oder in der ersten Runde. Also auch das hat dann nicht funktioniert. Du brauchst schon beides. Also klar ist die eine Seite der Gleichung ist halt ein Spieler und die andere Seite der Gleichung ist jetzt so der komplette Rest. Aber wenn halt der komplette Rest nicht so richtig aufgeht, dann bringt halt auch der eine Spieler nicht so wirklich super viel. Und vielleicht jetzt noch ein Negativbeispiel aus dieser Saison, um das vielleicht ganz gut zu veranschaulichen, weil ich kann mir vorstellen, der eine oder andere Hörer fragt sich jetzt, okay, warum klappt es denn jetzt bei den Lakers und bei den Rockets, aber nicht bei den Knicks? Die haben doch auch Josh Hart, Miles McBride, Mikal Bridges und OG Anunoby. So, warum können die denn nicht Karl Anthony Towns verstecken? Und das finde ich eine sehr interessante Frage, weil bei den Rockets und Lakers, wir haben es angesprochen, die Seite der Gleichung, die der ganze Rest ist, geht halt perfekt auf. Das ist halt bei den Knicks leider nicht der Fall. Die Knicks haben Jalen Brunson sehr, sehr viel auf dem Parkett stehen neben Karl Anthony Towns. Das heißt, du hast schon mal neben deiner großen defensiven Schwäche in der Mitte eine defensive Schwäche weit draußen. Ich glaube, Mikal Bridges ist freaking overrated als Verteidiger. Gerade wenn es um Screen-Navigation und Verteidigen im 1 gegen 1 angeht. Josh Hart ist freaking overrated als Defender. I love me some Josh Hart. So, versteh mich nicht falsch. Josh Hart, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Josh Hart macht viel, aber viel machen ist halt auch nicht immer unbedingt die Antwort. Und ja, er ist ein geiler Shotblocker und ein geiler Rebounder für einen Two-Guard. Und ja, er ist ein toller Help-Defender und super aktiv in der Transition. Und der Mann hustelt. Aber jetzt so Screen-Navigation, Point of Attack, Pick-and-Roll-Defense, diszipliniert, 1 gegen 1, nicht so gut. Und das ist auch nicht die allergrößte Stärke von OG Anunoby. Und wenn du dann auf kleine Guards triffst, auf die Stephen Currys und Damian Lillards, Trae Youngs, Ja Morants, wer auch immer, so, wer verteidigt die? So, Josh Hart ist nicht gut genug dafür, Brunson ist es sowieso nicht. Anunoby hat viele defensive Qualitäten, aber dazu gehört auch nicht, solche Spielertypen zu vergleichen. Mikal Bridges hat defensiv auch gepiekt an der Seite von DeAndre Ayton in 2021. So, und das erklärt halt, warum diese andere 50% Gleichung, Seite dieser Gleichung halt nicht so richtig aufgeht. Weil wenn du schon mit Towns ein großes Problem hast auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite halt aber jetzt auch nicht die aller krassesten Defender und ein Defensivcoach, der sehr auch überzeugt ist von seinen traditionellen Ideen und vielleicht dann auch noch dazu kommt, dass deine Gegner gut gegen dich treffen und dann ist der Hustle auch nicht so da und der Einsatz nicht so da und die Knicks Transition Defense ist ja jetzt auch nicht wie die der Lakers jetzt in den letzten Wochen so auf Platz 2. So, das ist jetzt auch nicht diese super große Energie mit da und das erklärt, warum die Knicks defensiv halt nicht gut sind und warum sich da auch nicht wirklich ein positiver Trend erkennen lässt. Wir könnten halt doch kurz über die Spurs reden, die den besten defensiven Anker der Welt haben, aber trotzdem nur eine okaye Defense. Zeigt auch wieder, klar, es ist schön, diesen defensiven Anker zu haben, aber der garantiert dir jetzt halt auch nicht im Alleingang diese elitäre Defense. Und am besten ist es halt wirklich, wenn du das hast, was die Timberwolves letztes Jahr zum Beispiel hatten. Gobert in der Mitte, das heißt, du kriegst schon von deinen 50% auf der linken Seite, kriegst schon mal 50%. Und dann halt diese geisteskranke Perimeter Defense, tolles Coaching, jede Menge Hustle, das heißt, von den anderen 50% kriegst du auch nochmal den absolut überwiegenden Teil davon. Und dann kommt so eine Defense dabei raus. Wenn du dir die Thunder-Seite anguckst, die 50% Rim Protection und defensive Ankergeschichte, Hartenstein und Holmgren. Also wenn das nicht die vollen 50% sind, dann weiß ich auch nicht. Und dann kriegst du nochmal 50% bei dem ganzen Rest, und zwar den Perimeter Defendern, weil dann hast du J-Dub, Caruso und Lu Dort und SGA und du hast geiles Coaching und du hast Hustle. So, wenn du das halt dann combinest miteinander, dann kriegst du halt pretty much deine 100% und da kommt dann eine der besten Defenses ever bei raus. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt hier aus der Folge, aus meiner Recherche und generell den Gedanken darüber so ein bisschen mitnehme. Der defensive Anker ist ultra, ultra wichtig, gerade in den Playoffs, aber es bringt dir nichts, nur diesen defensiven Anker zu haben. Es bringt dir aber auch nichts, nur die Perimeter Defender und nur das Glück und nur den Hustle zu haben, sondern du brauchst halt irgendwo eine Mischung aus beiden. Und wenn du halt nur eins hast, dann kann dich das phasenweise trotz über Wasser halten, wenn deine Gegner nicht treffen oder wenn du nur gegen schlechte Gegner spielst oder wenn du halt wirklich dir mal komplett den Arsch aufreißt. Aber so komplett ohne das eine oder das andere wird's halt super, super schwer in der NBA. Und wir hatten es in unserer allerersten Double-Step-Back-Folge auch thematisiert. Was sind die beiden größten Championship-Macher? Was sind die beiden größten Faktoren, wenn du einen Titel gewinnen willst? Du brauchst A, den alles überstrahlenden super, super, Superstar. Und B, du brauchst eine elitäre Defense. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Celtics letzte Saison hatten nicht diesen alles, alles überstrahlenden Superstar. Und die Nuggets vor 2 Jahren hatten nicht diese elitäre Defense. Aber wenn du zurückgehst, die Warriors 2022 hatten Steph und die Defense. Die Bucks 2021 hatten Giannis und die Defense. Die Lakers 2020 hatten Alex Caruso und die Defense. Die 2019er Raptors hatten Kawhi und die Defense. Die Warriors waren geisteskrank gut während ihrer Dynasty defensiv und hatten all die Stars der Welt. Und dann kommen wir erst wieder bei den Cavaliers an, die jetzt auf die Saison gesehen damals jetzt nicht die allerbeste Defense hatten, aber wenn es dann drauf ankam, auch den Schalter umlegen konnten und defensiv richtig, richtig, richtig gut waren. Du brauchst schon eine wirklich elitäre Defense, um Meister zu werden in der NBA, in meinen Augen in 99% der Fälle. Und nur weil die Nuggets das jetzt mal geschafft haben, mit einer in Anführungszeichen nur guten Defense vor 2 Jahren, heißt nicht, dass das jetzt, glaube ich, entkräftet wird. Und wenn wir auf die diesjährigen Contender-Teams gucken, die Thunder bringen diese Defense mit, die Celtics bringen diese Defense mit und die Cavaliers bringen diese Defense mit. Und alle anderen Teams sind dann halt auch nicht auf diesem Contender-Level. Weder Denver, noch die Lakers, noch die Knicks, noch die Warriors oder die Rockets oder wer auch immer. Deswegen, das sind so meine finalen Gedanken zu der ganzen Geschichte.
Wollen wir das vielleicht die 50-50-Regel taufen? Also, dass wir, wenn wir uns fragen, wie kommt eine elitäre Defense zustande? 50% der Anker und die anderen 50% äußere Einflüsse, finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir für die Zukunft
ja
ein Konzept geprägt. Oder du,
was
ehrlicherweise.
Was ich mir auch teilweise auch mal selber ausgedacht habe. Also
ja, siehste?
Das Konzept der Advantage Creator, Extender und Capitalizer habe ich einfach so geklaut.
Genauso wie das Defense-Konzept neulich hier, diese Bailout aus der Patsche helfenden Defender und so.
Ja, wobei wir dazu sagen müssen, wir machen da kein Geheimnis draus. Wir klauen hier nicht einfach irgendwas. Und
wir klauen transparent.
Unser eigenes Wissen. Aber das ist halt, da bin ich halt wirklich mal selber drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Es fühlt sich richtig an. Du scheinst auf einer Wellenlänge zu sein damit. Wenn es falsch ist, dann wahrscheinlich deswegen, weil Rim Protector noch wichtiger sind, glaube ich. Wenn Leute sagen, nein, sehe ich nicht so, dann glaube ich in die Richtung, dass Rim Protector und dieser defensive Anker eher so in Richtung 60-70% ausmachen. Aber in die andere Richtung kann ich mir halt nicht vorstellen. Also weniger als 50% würde ich dem defensiven Anker nicht geben.
Okay, Leute, dann haben wir hiermit die 50-50-Regel erfunden. Mal gucken, ob sich's durchsetzt. Und damit, finde ich, sind wir an einem schönen Ende angelangt, oder?
Ey, Digga, und Alter, wenn das keine Überleitung ist, denn 50 ist ein schönes Stichwort. Yo, bevor es gleich weitergeht mit der Folge, du kennst es auch, viele von euch kennen es wahrscheinlich auch, man schaut sich ein NBA-Spiel im Fernsehen an und will sich dabei irgendwie einen Snack gönnen, man will sich vielleicht generell so ein bisschen gesünder ernähren und darauf achten, was man da seinem Körper zuführt. Und haben wir da vielleicht heute was für unsere Hörerinnen und Hörer?
Da haben wir was für euch, denn ich kenne die Situation natürlich sehr gut. Ich bin gerade dabei, vermehrt auf meine Ernährung zu achten und da möchte man sich natürlich was gönnen, ohne das ganz große schlechte Gewissen. Und da ist inzwischen die Produktwelt von Koro ein treuer Begleiter auf der Couch für mich geworden. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele, unter anderem leckere Snacks. Meine persönlichen Favoriten, zum Beispiel die Linsenchips, Bio, vegan, sowas wie Zimtwaffeln, dann auch mal süßere Snacks, die aber nicht ganz so süß sind, verschiedene Riegel. Da bin ich inzwischen wirklich breit und begeistert aufgestellt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Koro-Snacks, die dir besonders gefallen?
Ja, wir haben vor Monaten von Koro richtig große Lieferungen erhalten. Das ist mittlerweile aus meinem Alltag kaum noch wegzudenken, sowohl was diese ganze Snackwelt angeht, in Sachen beispielsweise Bio-Cookie-Chocolate-Chips oder diese Himbeer-Joghurt-Balls, die ich dann einfach beim NBA-Gucken, so Sonntagabend bis vom Fernseher, guckst die NBA-Primetime an und dann einfach werden diese Himbeer-Joghurt-Balls gefüttert, das so in Richtung Snacks, aber halt auch generell beim Kochen vegane Bolognese, Vollkornnudeln, sowas geht natürlich immer und auch dank eurem Support und weil viele von euch bestellt haben bei Koro über uns in den letzten Wochen und Monaten, hat sich Koro entschieden, die Zusammenarbeit mit dem Double Step Back Podcast fortzusetzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr feine Sache. Da bedanken wir uns auch ganz recht herzlich bei euch und arbeiten deswegen weiterhin mit Koro zusammen, was sehr, sehr cool ist.
Absolut. Und ihr merkt, in so einem kleinen Spot hier können wir einfach nur versuchen, so ein paar Produkte runterzurattern und euch an die Hand zu geben. Aber ihr seid natürlich am besten damit beraten, einfach mal selbst vorbeizuschauen. Koro.com, eine riesige Auswahl an verschiedensten Produkten. Vieles davon bio, vieles davon vegan, vieles davon in Großpackungen erhältlich, damit auch der Umwelt noch ein bisschen was Gutes getan wird und Verpackungsmüll eingespart wird. Und mit unserem Code STEPBACK, ein Wort, alles in Großbuchstaben, könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen bei Koro. Also Leute, tut euch was Gutes und was Leckeres vor allem. Tut der Umwelt ein bisschen was Gutes, tut uns ein bisschen was Gutes, indem ihr unsere Arbeit indirekt unterstützt. Ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Schaut mal rein, koro.com. Wir können euch versprechen, da ist für jeden was dabei. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der heutigen Folge.
LeBron wow. James knackte heute Nacht die 50.000 Punkte Karrieremarke, zusammengesetzt aus Regular Season und Playoffs, ging in das Game mit 49.999. Es war daher stark davon auszugehen, dass der Meilenstein fällt.
Im letzten Game war es hingegen enttäuschend. Da hätte er nämlich noch 18 gebraucht und hat 17 Punkte gemacht.
Ja.
Schwach.
Schwach. Ich möchte von dir die Top 10 wissen bei den Combined Playoff und Regular Season Punkten in NBA History. Ich habe jetzt hier die Combined Tabelle auf. Ich mache mal ganz nebenbei noch die nur, oder ich kann ja auch beides aufmachen, Playoffs und Regular Season getrennt. Möchte ich jetzt von dir wissen. Also LeBron obviously auf Platz 1. Platz 2 lässt sich wahrscheinlich auch noch ganz gut sagen. Aber ich möchte jetzt mal von dir die Top 10 hören.
Okay. Also klar, die Regular Season All-Time Leaders, die hat man so ein bisschen im Kopf. Aber wie das dann so bei den Kombinierten ist, das wird jetzt interessant, wie gut ich das hinkriege. Aber ich denke mal, mit Kareem auf 2 fährt man noch relativ gut.
Ja, auf jeden Fall. Kareem steht bei 44.149. Davon kommen 38.387 in der Regular Season. Und der Rest ist dann Playoffs.
Also die Top 5 habe ich auf jeden Fall komplett im Kopf. Malone 3, Kobe 4, Jordan 5. Ich würde bei keinem von denen ausgehen, dass sie irgendwie zu wenig in den Playoffs gespielt oder gescored haben. Also sind das dann, also ist die Top 5 identisch bei den beiden Listen?
Die Top 5 ist identisch, richtig. Malone auf 3 mit 41.689, Kobe auf 4 mit 39.283 und MJ mit 38.279. Der sechste ist auch noch gleich und dann gibt's die erste Abweichung.
Okay, dann ist der sechste Dirk.
Dirk hat 35.233 und davon 31.560 in der Regular Season. Platz 7.
Okay, also Platz 7 auf der Regular Season Liste ist auf jeden Fall Wilt, das weiß ich noch. Aber wenn du sagst, es ist die Abweichung, dann wird's halt schwierig. Ist nicht Durant neulich Achter geworden im Regular Season Ranking? Und dann Platz 9 und 10 wird's aber schon schwierig, wenn ich jetzt versuche, mich an die zu erinnern. Aber ist es dann Durant auf 7?
Es ist Durant auf 7 mit okay. 35.191, 30.206 davon in der Regular Season. Und wer ist dann auf Platz 8?
Ist dann Wilt auf 8 oder ist er noch weiter
abgerutscht? Genau, Wilt okay. ist auf 8.
Ja, 9 und 10 sind jetzt schwierig, weil da weiß ich nicht auswendig. Ich weiß, dass Mello überraschend weit oben mit dabei ist. Und ich meine, dass Shaq irgendwie noch sehr weit oben mit dabei ist. Aber bei Mello könnte ich mir vorstellen, dass der dann vielleicht rausrutscht aus den Top 10, weil er weniger in den Playoffs gespielt hat als viele andere.
Also Mello ist auf 12, was die Regular Season Punkte angeht, und ist nicht zu finden in der Top 15 der gesamten Punkte.
Echt? Nur auf 12? Krass, okay. Naja, Shaq?
Shaq ist auf 11 bei den Regular Season Punkten und bei 10 insgesamt, also eingeklettert.
Okay, nice.
Fehlt dir jetzt also noch Platz 9 und der ist identisch.
Platz 9 ist identisch. Harden ist nur auf 13 oder so, wenn ich es richtig weiß. Der wird dann wahrscheinlich nicht so weit hochgeklettert sein. Keine Ahnung. Wen hat denn... Boah. Hakeem?
Mm-mm. Hakeem ist auf Platz 14. Es ist Julius Irving.
Wow.
Bei beiden auf Platz 9 und Moses Malone ist auf Platz 11. Das ist der, der dann quasi einen verloren hat, weil er in den Playoffs nicht so viel gescored hat im Vergleich zu Shaq. Wir haben einen Aktiven hier auf Platz 13 der gesamten Punkte.
Ja, das ist dann Harden.
Das ist dann Harden, genau. 13. insgesamt 15. in der Regular Season. Wer hätte gedacht, dass ein Harden am Ende von Playoff-Punkten hochgepusht wird in so einem Scoring-Ranking?
Julius Irving überrascht mich immer noch ein bisschen. Das kommt dann, also da müssen ja dann die ABA-Punkte auch mit drin sein.
Ach, du hast recht. Warte mal. Achso, NBA, ABA ist Irving auf 9. Wenn wir jetzt nur NBA nehmen, ist Irving...
Ja, ich bin auch gerade dabei hier. Gar nicht so groß mit dabei. Dann ist nämlich Mello auf 10. Das hatte ich im Hinterkopf.
Na gut, dann ist das hier in dieser All-Time-Scoring-List, Regular Season und Playoffs, ist dann auch ABA mit drin.
Ja, offensichtlich. Ja, okay.
Na, weiß ich nicht. Aber na doch, muss ja, wenn Irving da auch auf 9 ist dann.
Also Irving ist bei den nur NBA-Points, ist er nicht mal in der Top 25, außer ich übersehen jetzt hier gerade krass.
Aber selbst dann Bayern wäre halt Mello hier nicht mit drin, weil Mello ja, in den Playoffs ja nicht wirklich
ja
was gemacht hat groß. Nee, wunderbar, war doch stabil.
Alright, alright. Ganz kurz noch, Festival Talk haben wir versprochen.
Unbedingt.
Wie gesagt, ich bin happy. Es gibt viele, ich habe jetzt auch mit den Jungs, mit denen ich am Start sein werde und natürlich auch mit meiner bezaubernden Freundin Anna, mit der ich am Start sein werde, ein bisschen diskutiert. Ich verstehe, dass man das Frauenfeld-Lineup, dass einen das jetzt nicht umhaut, gerade wenn man eher dann so der bisschen hardcorere Hip-Hop-Festival-Gänger ist, dann ist natürlich Justin Timberlake und auch 50 Cent, wenn man ehrlich ist, das ist jetzt auch nicht das, was er mal war, was wahrscheinlich dann auch so die Stimmung bei so einem Auftritt angeht. Aber Justin Timberlake, Young Thug und 50 Cent als die drei großen Headliner und dann auch noch so ein paar echt coole in der zweiten Reihe, Luciano habe ich noch nie gesehen, Raf Camora habe ich noch nie gesehen, dann viele der kleineren Künstler feiere ich tatsächlich sehr, das ist aber dann eine persönliche Geschichte. Ich kann mich absolut nicht beschweren, aber ich verstehe, wo die Sorgen herkommen. Und ich hatte dir ja letzte Woche erzählt, dass ich angebliche Insider-Infos habe, die haben sich als völliger Quatsch herausgestellt. Wie vielleicht auch zu erwarten war, immer wenn jemand sagt, boah, ja, ich kenne da jemand, der arbeitet da. Und letztes Jahr auf dem Frauenfeld, also auf dem Festival, stand hinter uns so eine Gruppe von relativ jungen Schweizern und der eine hat dann, haben wir mitbekommen, wie der dann mit so Mädels geredet hat und sich ein bisschen wahrscheinlich aufspielen wollte. Und irgendwie so behauptet hat, ja, hier sein Kollege, der wäre fast aufgetreten, der ist Musiker. Die wollten den eigentlich buchen, aber hat dann doch nicht geklappt. Und der hat die Liste gesehen mit den Budgets, mit den, wie sagt man es denn, mit den Gagen, so. Und hat dann irgendwie, das war dann Nicki Minaj als Headlerin, hat dann behauptet, Nicki Minaj hätte 24 Millionen bekommen für ihren Auftritt. Und selbst dann so ein bisschen niedrigere wie Shirin David irgendwie dann bei 12 Millionen oder was weiß ich. Und dann haben wir es nicht uns unterdrücken können, uns einmal kurz einzumischen und das Ganze betriebswirtschaftlich mal ein bisschen durchzurechnen, ob sich das denn lohnen kann. Und auf die Schnelle habe ich ja, der Journalist in mir hat das dann als nötig befunden, so ein bisschen recherchiert und habe Zahlen gefunden zum 2019er Festival, auf dem ich auch war dann damals. Und da war Cardi B die bestbezahlteste Headlinerin mit irgendwie 900.000. Und Inflation hin oder her, steigende Preise hin oder her, ich glaube, der Sprung von 900.000 auf 24 Millionen, der ist dann doch etwas zu groß gewesen. Also, was lernen wir draus? Dieses Jahr dann auch zwei große, die hätten auftreten sollen. Bei angeblichen Insider-Infos immer ein bisschen vorsichtig sein. Wie sieht deine Gemütslage zum Splash aus? Also, was glaubst du jetzt beim Frauenfeld? Timberlake, 50 Cent, Young Thug plus die weiteren. Wärst du hyped? Wärst du zufrieden? Wärst du enttäuscht, wenn du gehen würdest?
Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, weil, also Justin Timberlake würde ich schon gerne mal sehen, aber wenn du dir ein Ticket kaufst für ein Hip-Hop-Festival, ohne zu wissen, wer die Artists sind, so, dann gehst du ja davon aus, dass du, ich meine, klar, du kaufst irgendwo die Katze im Sack. Sagt man das so?
Ich glaube nicht. Schrödingers Katze ist doch hier die.
Was kauft man denn dann im Sack?
Man kauft, weiß ich nicht, kauft man was im Sack? Vielleicht sagt man, also ich habe das einfach noch nie gehört.
Irgendwas gibt's da.
Ich google.
Irgendwas kauft man im Sack.
Ah ja, doch, man kauft die Katze im Sack, hast völlig recht.
Siehste. Man kauft irgendwo die Katze im Sack, aber du gehst ja davon aus, dass das Geld, was du dafür die Tickets bezahlst und dann entsprechend die Gage ist für Künstler, gehst ja schon davon aus, dass es dann auch an die Hip-Hop-Artists geht. Deswegen, also meine Schwester war in München letztes Jahr auf einem Justin Timberlake-Konzert und da dachte ich mir, ey, geil, habe ich gar nicht mitbekommen. Hätte ich auch gemacht, so. Aber es ist ja nicht das, was jetzt die richtigen Hip-Hop-Fans sicherlich haben wollen. 50 Cent, hast du ja gerade auch schon gesagt, jetzt auch nicht mehr so in seiner Prime unbedingt. Sie ist jetzt nicht katastrophal. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum auch in den Kommentaren die Leute das so komplett gehatet haben und dann so als April-Scherz und das kann nicht euer Ernst sein und so. Dieser Prank geht zu weit. So schlimm finde ich es jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht der Best Case. Also so, ist nicht der Worst Case, nicht der Best Case. Ich weiß nicht, was hast du jetzt bezahlt für ein Ticket? 300?
360.
Ja, das ist halt echt viel. Für das Line-Up, finde ich. Also Splash ist halt halb so teuer.
Ja, das stimmt.
Und dafür bekommst du trotzdem Thug. Jetzt haben sie vor einer Stunde Yeet announced. Schoolboy Q kommt. Da habe ich richtig Bock drauf. Weil das ist halt so ein bisschen wirklich, wirklich richtiger, echter Hip-Hop.
Mhm.
Also da bin ich wirklich sehr, sehr gehypt. UFO ist am Start. Das sind so die jetzt in den letzten Tagen...
Was hältst du denn von Doechii?
Wie bitte?
Was hältst du denn von Doechii? Ist dir die überhaupt ein Begriff?
Gar kein Begriff. Gar kein Begriff. Ja,
gut. Schade. Ich hätte mir die, also die hat jetzt den Grammy gewonnen, ich glaube, für die beste, war es sogar bestes Album, bestes Rap-Album? Nee, das war, oder? Ich meine, die
bestes
hat sogar
bestes Rap-Album 2024.
Ja, tatsächlich. Und beste Rap-Darbietung und beste Newcomerin dann eben. Die ist, ich feiere die total.
Ich muss sagen, wenn man Preis-Leistung und sagt, okay, möchte ich eher so die großen Namen oder bist du halt wirklich so richtiger Hip-Hop-Head, dann würde ich mich wahrscheinlich für Splash entscheiden von den beiden Sachen. Sowohl, weil der Preis nur halb so teuer ist und du halt wirklich, glaube ich, mehr so richtiges Hip-Hop kriegst als so die großen Namen. Würde ich jetzt meckern, wenn 50 Cent oder Justin Timberlake noch announced werden würden in den nächsten Tagen? Obviously nicht. Würde ich das sehr feiern, hundertprozentig. Aber wenn du jetzt quasi in der Mitte wohnst vom Splash und Frauenfeld, zu beiden den gleichen Weg hast, auch aufs Geld gucken musst irgendwo und übelster Hip-Hop-Fan bist, dann ist, glaube ich, dieses Jahr keine super schwierige Choice.
Ja, würde ich mitgehen. Also Preis-Leistung auf jeden Fall. Es ist schon... Man muss dazu sagen, also erstens, ich werde mein Ticket ja jetzt wieder verkaufen, mein normales, weil ich ja die VIP-Tickets gewonnen habe. Also für mich ist es dann sowieso ein No-Brainer.
Ja.
Aber, und wir haben relativ spät bestellt. Also wir haben erst in Phase 2 dann unsere Tickets bestellt. Nicht in Phase 1 und auch nicht in irgendwelchen Early Bird. Also ich glaube, Early Bird hast du 250 gezahlt. Und das ist dann schon, also dann gehe ich, glaube ich, lieber für 250.
Okay, gut, ja, gut. Aber das ist crazy, als ob das so einen großen Unterschied macht. Also
doch,
irgendwie,
doch, Early Bird ist schon krass.
Okay, also beim Splash haben sie jetzt, glaube ich, um 10 Euro erhöht von Phase 1 auf Phase 2.
Gab es, ja, also der Sprung von Phase 1 auf 2, der war nicht groß. Gab es beim Splash auch Early Bird Tickets?
Ich möchte sagen, ja. Aber ich habe jetzt 180 bezahlt für meins.
Okay. Ja, das ist schon. Also,
was jetzt aber nicht Early Bird war.
Ja.
Aber ich wüsste nicht, dass die Early Bird für 120 vertickt haben oder so.
Sieh mal kurz, findet man das raus?
Nicht meines Wissens. Ist ja jetzt auch das erste Jahr, wo ich beim Splash bezahlt habe. Ja, vor 2 Jahren war da diese große Kooperation mit Spalding, über die ich da mein Ticket bekommen habe. Und letztes Jahr stand ich halt auf der Gästeliste, weil ich da jemanden kannte, mit meiner Freundin. Und dieses Jahr jetzt zum ersten Mal selber das Ticket kaufen müssen.
Die Early Bird Tickets sind für 159 erhältlich. Laut einem Artikel aus dem Jahr 2022. Okay. Also wie das jetzt heutzutage ist, weiß ich nicht, aber schon auch dann ein guter Schritt.
Ja,
Ich freue mich. Also Doty wird dir, glaube ich, gefallen, könnte ich mir vorstellen. Die hat so ein bisschen, also Anna liebt die total. Ich habe die jetzt auch so ein bisschen für mich entdeckt. Der hätte ich sehr gefeiert, wenn die auf dem Frauenfeld auch gewesen wäre. Aber ansonsten, also ich bin alle Acts durchgegangen und habe mir bei denen, die ich nicht kannte, so jeweils 1, 2, 3 Lieder angehört und habe die so gerankt quasi in die Kategorien geil, nice, okay und nah. Und ich habe halt, also Timberlake, 50 Cent, Young Thug, Bowser, Luciano, Simba, den ich total liebe, und Chivo. Aber das sind halt, gerade die letzten beiden, sind halt so einfach persönliche Picks. Und dann habe ich in der Kategorie Nice halt auch, weiß ich nicht, 10, 11 Artists drin, unter anderem Moneyboy, auf den ich sehr gespannt bin. Also letztendlich, ich habe da halt dann locker meine 15, 20 Acts, die ich richtig cool finde. Und ob das dann die allergrößten Namen sind oder ob das dann so Leute sind wie Playboi Carti letztes Jahr, die für mich dann eher negativ sind. Für die meisten Hip-Hop-Heads, für die meisten Fans ist natürlich Playboi Carti einfach ein geilerer Name als Justin Timberlake. Aber ich gucke mir viel, viel lieber ein Justin Timberlake-Konzert an, auch auf einem Festival, als da bei Playboi Carti irgendwie kurz vorm Herzinfarkt eine Stunde lang rumgeschoben zu werden in irgendwelchen Moshpits. Und das sage ich als Moshpit-Connoisseur, finde ich einfach geiler. Ich war letztes Jahr in Lissabon auf dem Rock in Rio Festival, hieß das. Und hab da Doja Cat gesehen unter anderem, was sehr geil war. Und hab da Neo gesehen unter anderem. Und das würde ich in so eine ähnliche Schublade stecken wie Justin Timberlake. Da weißt du halt, der wird eine geile Show machen. Ich freue mich so sehr auf Mirrors, eins der schönsten Lieder, die jemals gemacht wurden in meinen Augen. Und das dann so richtig emotionalisiert vor mich hin zu trällern mit meiner Freundin im Arm. Ah, das wird ein wundervoller Moment. Also ich habe viel mehr Bock auf Justin Timberlake als jetzt auf einen Playboi Carti zum Beispiel. Oder vielleicht sogar auf einen Travis, aber das weiß ich nicht. Travis ist halt schon ziemlich geil. Aber ich weiß, dass das eine sehr persönliche Einstellung ist. Und ich verstehe jeden, der jetzt enttäuscht ist von diesem Lineup.
Alright.
Gut.
Dann, damit wir uns noch mehr solcher Festivalbesuche leisten können in den nächsten Jahren, werdet doch gerne Supporter.
Ich wollte gerade sagen, ich verstehe jeden, der enttäuscht ist vom Festival-Lineup. Ich verstehe niemanden, der enttäuscht ist von unserem Supporter-Content. Das wäre jetzt meine, aber perfekt. Also, damit wir uns weiter leisten können. Wunderbar. Du lernst und du wächst in Sachen Überleitung, Julius. Das ist richtig.
Und du in Sachen NBA-Talk und Analyse. Wir hatten beide so unsere Schwächen, als der Podcast anfing. Nein, ganz kurz in aller Kürze und Würze für die drei Hörer, die noch dabei sind bei dieser Folge und nicht wieder ausgemacht haben, weil sie keinen Bock auf den Festival-Talk hatten. Werdet doch gerne Supporter. Gönnt euch Bonus-Content einmal die Woche. Kommt da in der Regel schon eine extra Folge. Wir haben jetzt diesen Montag kurz und knackig über Dennis Schröder, sein Fit und die Zukunft für ihn und die Detroit Pistons geredet. Letzte Woche unsere Hot Takes, unsere Predictions, was den Rest der Saison angeht. Davor war ein großer Supporter Mavic, wo wir alles Mögliche besprochen haben. Da kommt jede Menge Bonus-Content. Das geht ab 3 € im Monat los. Wer da Lust hat, unsere Arbeit ein wenig zu unterstützen, wir würden uns super, super freuen. Ihr helft uns, ihr tut euch einen Gefallen, ihr helft damit, dass es dieses Podcast-Projekt noch möglichst lange geben wird. Wir haben wie immer unser Patreon auch verlinkt in der Folgenbeschreibung. Da sind dann auch unsere anderen Links, wenn jemand Bock hat auf Holy oder Koro. Auch das einfach eine feine Win-Win-Situation, weil das einfach geile Partner sind. Wir sind sehr selektiv, was unsere Partner angeht, arbeiten da absolut nicht mit jedem zusammen. Und Holy und Koro sind einfach sehr, 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 sehr nice Partner, wo ihr euch selber dann auch was Gutes mit tut, uns und unsere Arbeit hier supportet. Das gleiche gilt für unser Patreon. All das gibt es in der Folgenbeschreibung. Vielen, vielen Dank an der Stelle an jeden, der uns da unterstützt. Und dann hätte ich gesagt, haben wir es für heute.
So ist es. Kann ich nur voll und ganz unterschreiben für euch alle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für den Support. Macht es gut, Leute. Liebe geht raus. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.